dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger! Der Pass! Kedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hier gekommen!
Der Pokal 2025 trägt den roten Brustring und spricht Schwäbisch.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und neben mir in meinem Wohnzimmer sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Ja, Mahlzeit Ricky.
Ja, wir haben uns überlegt, wir machen es diesmal ganz besonders. Der VfB Stuttgart hat gestern Abend gegen Basel gewonnen. Wenn das nicht stimmt, dann liegt das daran, dass wir voraufzeichnen. So viel Transparenz muss sein. Aufgrund des engen Terminkalenders, Sebastian, haben wir uns dafür entschieden, die Vorschau auf das Spiel gegen Heidenheim und die Rückschau auf das U21-Spiel gegen Wien Wiesbaden am Donnerstagvormittag aufzuzeichnen. Und im Idealfall seht ihr uns jetzt gleich im Auto, wie wir über den legendären Auswärtssieg des VfB Stuttgart sprechen. Das ist der Plan für heute, richtig?
Ja, und das ist doch ein würdiger Rahmen, weil es ist ja auch Folge 400, ist mir eben aufgefallen.
Oh ja.
Und da finde ich schön, dass wir die dann mal wieder von Angesicht zu Angesicht aufnehmen und uns dann gleich noch auf den Weg nach Basel machen.
Nur deswegen haben wir das getan. Und auch deswegen sitzen wir hier wirklich wie die Tauben, weiß ich nicht, auf der Stange und schauen in die Kamera, sind etwas gedrungen hier. Aber das ist halt das Setup, mit dem ihr leben müsst und wir am Ende auch. Wie gesagt, es wird jetzt gleich von uns eine Rückschau auf das Spiel geben. Im Idealfall blenden wir die jetzt gleich ein. Aber was ich noch viel spannender finde, Sebastian, wir werden jetzt mal unsere Tipps abgeben, mit welchen Erwartungen wir in dieses Spiel gehen. Und ich glaube, es wird ganz interessant sein, wenn wir dann umschneiden und uns im Auto sehen und das abgleichen. Also, Sebastian, was glaubst du denn? Was werden wir sagen auf dem Rückweg von Basel?
Also ich glaube, wir werden im Auto sitzen mit leuchtenden Augen. Das wird man trotz der Dunkelheit sehen, weil wir ein tolles Spiel gesehen haben. Und wir hatten es ja schon in der Vorschau gesagt, es ist nicht auszuschließen, dass viele Tore fallen. Und wir werden über einen überzeugenden 3:2-Sieg vom VfB sprechen.
3:2, das halte ich für durchaus realistisch. Ich bin noch ein bisschen optimistischer. Ich glaube tatsächlich, der VfB gewinnt das Spiel mit 3:1. Ich glaube, der VfB wird da wirklich richtig ein Feuerwerk abbrennen. Geht in Führung und zwar relativ früh. Durch ein Tor von Ermedin Demirovic.
Natürlich.
Dann gibt's den Ausgleich. Das Spiel droht zu kippen. Aber ausgerechnet Luca Rakes, wird den VfB Stuttgart erneut in Führung schießen. 2:1. Und hinten raus trifft dann noch völlig überraschend Chris Führig zum 3:1.
Sehr schön. Übrigens, Luca Rakes nominiert für die Schweizer Nationalmannschaft.
Habe ich natürlich mit drin, Sebastian. Okay. Aber natürlich auch noch viele weitere Themen. Wir schalten jetzt um zu uns ins Auto. Da ist es noch enger als hier bei mir im Wohnzimmer. Viel Spaß damit und wie gesagt, ich hoffe, für euch geht das klar. Das ist eine Ausnahme, die wir für unsere Europa-League-Spiele so jetzt eingeplant haben, um euch trotzdem am frühen Freitagmorgen mit den Eindrücken, die wir gesammelt haben, zu versorgen. Viel Spaß damit.
So, da sind wir im Auto nach dem Spiel in Basel. Sebastian, wir haben, glaube ich, bei unserer Aufzeichnung prophezeit, der VfB wird 3 Tore schießen. Ich hätte mir sagen lassen, sie spielen aktuell immer noch und haben immer noch kein Tor erzielt. Vielleicht sollten wir die Uhrzeit mit dazu sagen, es ist 12.30 Uhr. Wir befinden uns in der Nähe von Freiburg. Wir haben Basel erfolgreich verlassen.
Es war nicht einfach?
Es war nicht einfach. Das ist eigentlich auch die Überschrift des Spiels für mich.
Oh ja.
Der VfB verliert mit 0:2 gegen den FC Basel. Wir haben einiges erlebt.
Ja, es war ein spektakuläres Spiel und ich glaube, unser Ergebnistipp, das 3:2 oder 3:1, es hätte auch passieren können. Also genug Chancen hatte der VfB.
Das muss man sagen. Aber wir wollen erstmal vorne anfangen. Wir müssen ja die Leute abholen, was wir heute alles erlebt haben.
Ja.
Wir sind nach unserer Aufnahme, die im Anschluss weiterlaufen wird,
ja,
direkt losgefahren nach Basel, haben unglaublich viele VfB-Fans auf der Autobahn gesehen.
Oh ja.
Das war beeindruckend, muss ich mal ganz ehrlich sagen, für alle, die am Start waren heute. Props gehen raus. Es war wirklich eine weiß-rote Autobahn Richtung Basel. Ganz, ganz viele Menschen mit 1893-Kennzeichen, mit diversen Utensilien im Fahrzeug, am Fahrzeug oder das Fahrzeug selbst war ein Utensil. Und dann ging es ja für uns nach Basel mit der Mission, bloß keine Vignette lösen zu müssen.
Genau, denn ne, Schwabenstyle natürlich keine Vignette lösen, weil Basel ja direkt hinter der Grenze liegt und man kann das Navi ja auch so instruieren, dass es einen ohne Mautstraßen bis ans Stadion bringt. Haben wir auch gemacht, aber dann wurde es ein bisschen tricky und an der einen Abzweigung bist du dann vom rechten Weg abgekommen.
Ich würde es so sagen. Ich habe den Chris Führig gemacht. Ja. Ja, es gab zwei Lösungen und ich habe definitiv die falsche gewählt. Ich bin nämlich auf die Autobahn gefahren.
Genau, wie Chris Führig bist du links vorbeigegangen.
Ja.
Und rechts wäre richtig gewesen. Und dann waren wir auf der Autobahn. Kurz.
Wir waren kurz auf der Autobahn. Das sorgte dann sofort für Schnappatmung. Ja. Vor allem, als wir dann im Anschluss auch noch einen netten VfB-Fan getroffen haben. Einen Kollegen von dir,
ja,
der uns offenbarte, dass ihm was Ähnliches mal passiert sei und ihm das 1.000 Franken gekostet hat.
Ja.
Was umgerechnet ungefähr 1.100 Euro sind. Oder
genau.
So. Dann dachte ich mir schon, Mensch, das hat sich richtig gelohnt. Aber hey, für so einen Auswärtssieg sind mir das die locker 1.000 Franken wert. Also gar kein Problem für mich. Aber jetzt kommt's. Wir waren dann in Basel. Und ich nehme jetzt schon so ein paar Sachen vorweg, aber mir fällt es halt direkt jetzt ein. Haben dann die behelmte Polizei dort angesprochen. Vermummt und behelmte Polizei.
Die sahen wirklich fies aus.
Die sahen super fies aus, ja. Waren aber unfassbar freundlich. Ja. Und als ich ihnen offenbarte, was mir passierte, und darum bat, mir doch eine Einschätzung zu geben, mit welcher Strafe ich nun zu rechnen habe, entgegneten sie mir, wo kein Kläger, da kein Richter. Genau. Ist das nicht toll?
Die waren wirklich super freundlich und sie haben dich ja auch gefragt, warum du denn ausgerechnet jetzt der Polizei erzählst, dass du eine Ordnungswidrigkeit begangen hast. Nee, aber die waren wirklich super gechillt und wir wollten ja eigentlich nochmal zurück zum Auto, aber der Weg dahin war ja schon vergittert tatsächlich, weil wir durch diesen Tunnel nicht mehr kamen. Und sie rieten uns dann, statt der Jacke zu holen, die wir holen wollen, einfach mal Bier zu trinken.
Ja, das war im Endeffekt das einzige Gastgeschenk, was wir bekommen haben in Basel.
Nette Polizisten.
Nette, sehr nette Polizisten, denn das muss man dazu sagen, ich habe mich nicht nur einmal widerrechtlich dem Schweizer Gesetz verhalten. Ich bin dann auch noch durch eine gesperrte Straße gefahren. Und wie es oft so ist, wartete am Ende dieser Straße ebenfalls die Polizei.
Genau, du glaubst, es war eine Polizistin. Ich glaube, es war eigentlich nur eine Ordnerin.
Sie hatte eine Pistole, Sebastian.
Ich glaube, in der Schweiz haben sie alle Pistolen. Aber wahrscheinlich war es eine Polizistin. Und wollte eigentlich, hat er auch gleich gesagt, dass diese Ordnungswidrigkeit, die wir begangen haben, eigentlich 100 Franken kostet.
Ja.
Aber wir auch gerne umdrehen können und einfach wieder wegfahren können. Und haben uns dann noch einen heißen Parkplatz-Tipp gegeben. Und wir sind dann da auf dem Parkplatz gefahren für 10 Franken. Wir hatten natürlich kein Bargeld. Haben dann gefragt, ob wir mit Euro zahlen können. Ja, gar kein Problem, kostet dann aber 11 Euro und wir haben dann...
Und sind wir umgedreht natürlich.
Und dieser Parkplatz war wirklich 5 Minuten Fußweg vom Stadion, oder?
Es war großartig. Ja. Also wir mussten einmal durch eine Unterführung durchlaufen, waren dann direkt am Stadion viel zu früh.
Ja.
Irgendwie 1,5 Stunden zu früh oder so.
Ja.
Und dachten uns dann, naja, wenn wir die Zeit noch haben, dann gehen wir erstmal kurz was essen. Wir haben auch da die Information bekommen, hier vorne gibt es eine Dönerbude, da kosten irgendwie 3 Döner und 4 Bier 130 Franken. Und dann dachten wir uns, gut, wir gehen in den Burger King. Das war der entspannteste Burger King, in dem ich jemals war.
Der VfB-Fans und Basel-Fans, bunt gemischt saßen da drin, Familien, alles möglich. War wirklich, also entspannt ist ja wirklich auch die Überschrift des heutigen Tages. War alles mega entspannt. Du warst da nicht mehr ganz so entspannt. Du wolltest, glaube ich, irgendeinen speziellen Swiss-Burger essen.
Absolut. Es gab beim Burger King tatsächlich einen speziellen Whisky-Burger mit Schweizer Käse. Mhm. 21 Franken. Kostete das Ding.
Ohne Beilage.
Ohne Beilage. Allerdings konnte ich es auf diesem digitalen Endgerät nicht bestellen. Und dann dachte ich mir, dann hole ich mir einen Big King XXL.
Wahrscheinlich wollte ich vorher eine Schufa-Auskunft haben.
Ja. Ja, ich warte sowieso noch auf meine Abrechnung. Also ich glaube immer noch nicht, dass ich straffrei aus dieser Nummer rauskomme. Ich bin auch einmal über eine Grünfläche gelaufen. Ich vermute, das wird uns auch nochmal 80 Franken kosten. Also was wir euch mitgeben können, solltet ihr mal irgendwie auf die Idee kommen, in die Schweiz zu gehen. Ich würde einfach schon mal vorher umschulden. Also ja, das ist auf jeden Fall notwendig. Dieses Land ist so unfassbar kostspielig. Es ist wirklich Wahnsinn. Aber auch ganz nett, muss man sagen.
Genau. Und ganz nett waren auch Luis und Elise.
Oh ja, Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, genau.
Weil das müssen wir dazu sagen, wir sind rausgekommen aus dem Burger King, wollten eigentlich wieder zu unserem Blog gehen, der dann eigentlich geöffnet sein müsste.
Ja.
Das Ding war aber, die Polizisten in Vollmontur sperrten komplett die Straße ab, weil der Fanmarsch aufzog. der sich dann auch lautstark bemerkbar machte. Es war irgendwie eine coole Stimmung, nicht ganz so krass wie Madrid oder so, also nicht ganz vergleichbar. Habe ich auch nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sein. Aber trotzdem war ziemlich cool. Da haben wir dann auch die gerade angesprochenen Luis und Elise getroffen. Mhm. Und noch viele andere Menschen, viele nette Menschen. Das war wirklich toll. Irgendwann lichtete sich das Feld. Wir sind ins Stadion gegangen. Auch das war eine kleine Challenge, weil im Stadion selbst war es gar nicht so leicht, den Block zu finden. Also ja, für uns.
Genau, also das war eigentlich alles auch da sehr, sehr entspannt, aber es war nicht so wirklich gut ausgeschildert.
Das muss man sagen, aber der Schweizer an sich ist natürlich sowieso eher ein Naturmensch und vertraut da einfach auf andere Sinne und der liest da einfach nicht so viel. Ich glaube, dass der einfach grundpositiv in die Sache reingeht
auf und entspannt.
Ja. Ja, und dann waren wir im Stadion, haben die Aufstellung gesehen und da können wir vielleicht gleich drüber sprechen. Also es wird eine andere Spielbesprechung, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Aber Sebastian Hoeneß entschied sich für 3 Wechsel. Mhm. Er brachte Lawrence Assignon statt Josh Wagnermann in die Viererkette ein. Außerdem spielte Maxi Mittelstädt auf links. Dafür rückte Ramon Hendricks in die Innenverteidigung und überraschenderweise Jeff Chabot war wieder draußen. Ja. Erste Frage an dich, Sebastian. Hat Jeff ein Problem oder Sebastian Hoeneß mit Jeff?
Also ich weiß es nicht, aber ich bin ja bekanntermaßen kein großer Fan von ständigen Rotationen in der Innenverteidigung. Das war jetzt schon wieder eine neue Formation und ich frage mich wirklich, ob Sebastian Hoeneß das ohne Not macht. Also ob Jeff Chabot spielfit gewesen wäre, weil dann finde ich es schwierig.
Ja, wobei ich dazu sagen möchte, also es lag wahrscheinlich jetzt nicht ausschließlich an Ramon Hendricks, dass der VfB Stuttgart nicht zustande gebracht hat. Aber
nein,
ich gebe dir absolut recht, dass es nicht unbedingt förderlich ist, wenn du ständig durchrotieren musst. Aber auf der anderen Seite, wenn du nicht die Alternative hast zu sagen, er spielt jetzt einfach durch, also Jeff, dann musst du es natürlich tun. Der hatte ja auch zu Saisonbeginn das ein oder andere Wehwehchen. Also vielleicht hängt das alles noch damit zusammen und vielleicht muss man bei Jeff einfach besser steuern. Und dann ist es mir lieber, man macht es so, weil das kann man ja vorwegnehmen. Ramon Hendricks ist ja jetzt nicht irgendwie ein schlechter Fußballer und nicht in der Lage, unser Spiel zu spielen.
Nein, das ist ja heute nicht negativ aufgefallen. Also
das muss man dazu sagen. Wir haben wirklich nur die Stadionperspektive.
Ja.
Wir haben kaum irgendwas anderes mitbekommen, außer das, was wir von unseren Plätzen gesehen haben.
Die übrigens sehr gut waren.
Die super waren, aber es kann natürlich jetzt sein, dass wir gewisse Wahrnehmungsfehler haben und ihr uns dann die Kommentare vollballert mit wirklich weisen Ergänzungen. Aber seht es uns heute nach, dass wir mehr so einen Erlebnisbericht liefern und weniger detailliert aufs Spiel eingehen.
Aber diesmal den kompletten Erlebnisbericht, weil wir noch keine Fernsehbilder gesehen haben, keine Zeitlupen gesehen haben.
Also wirklich
wir haben wirklich nur Echtzeit-Stadion-Perspektive.
Wen wir aber getroffen haben, das war auch lustig.
Ja.
Als ich in den Block reinlief, dann habe ich ihn schon gesehen von Weitem. Oliver Schraft, ihr kennt ihn vielleicht noch, das war mal der Direktor Medien beim VfB Stuttgart, hat dann ein jähes Ende gefunden in seiner Amtszeit und er saß direkt neben mir.
Ja.
Wir konnten uns noch mal austauschen.
Das war gut.
Nein, war wirklich gut. Ja, aber zurück zur Aufstellung. Da müssen wir natürlich noch Schema Andres ergänzen.
Ja.
Der wieder reinkam für Adakan Karazor. Hat uns nicht überrascht, würde ich sagen.
Nö.
Badreddin Bouanani kam ebenfalls ins Spiel bzw. startete. Fand ich erstmal auch gut. Ich habe tatsächlich El Kanus vermisst. Kann gleich sagen, warum. Können dann auch schon so ein bisschen über das Spiel sprechen. Was mir bei Elkanus so gut gefällt, sind seine Bewegungen einmal zwischen den Ketten, aber auch zwischen den unterschiedlichen Halbspuren. Mhm. Also er ist da einfach immer da, ob jetzt auf der rechten Seite gefordert oder auf der linken Seite. Du findest ihn oder er ist in der Lage, Spiele zu binden, die im Zentrum spielen und dadurch Räume zu öffnen für ein Schema, für einen Angelo Stiller. Und das fehlte mir gerade in der ersten Halbzeit schon sehr. Also ich fand, der VfB jetzt insgesamt, das kann ich mal so als Fazit schon vorwegschicken, wirklich nicht schlecht gemacht. Aber du gehst halt ohne Tor raus. Und das ist das Absurde an diesem Spiel für mich gewesen. Weil der VfB irgendwie 29 Abschlüsse hatte.
Genau, 2,4 Expected Goals und mehr oder weniger mindestens zwei Elfmeter.
Hatten die nicht sogar 2,8?
Ich meine, es wäre 2,4 gewesen.
Ja.
Und Basel, glaube ich, 2,19. Du hast den verschossenen Elfmeter durch Demirovic. Du hast den eigentlich auch Elfmeter von Thiago Tomás gegen Ende, wo er komplett frei vom Tor auf einmal auftaucht.
Medos also, Kopfball in der ersten Halbzeit. Demirovic
Kopfball.
Hendricks mit dem Kopfball in der zweiten Halbzeit.
Jovanovic mit einem guten Chomstock per Kopf. Also es hätte ein Tor fallen müssen.
Zweifellos. Also wie du aus diesem Spiel ohne Tor rausgehen kannst, ich verstehe es nicht. Also das muss ich mir auch nochmal angucken, die Chancen an sich. Aber im Stadion hatte ich dann wirklich das Gefühl, heute geht nichts. Also es geht einfach heute nicht. Ja, und dann kann man natürlich jetzt darüber diskutieren, ist das dann mangelnde Abschlussqualität ein Stück weit schon. Auf der anderen Seite hatten wir unterschiedlichste Spieler in Situationen, wo sie Tore erzielen müssen. Und es ist ihnen nicht gelungen. Und egal, wer heute reinkam, Jovanovic zum Beispiel, fand ich, hat schon noch mal was bewirkt.
Ja.
Das war okay. Aber du hattest bei keinem Spieler das Gefühl, ja, jetzt zünden sie, jetzt machen sie das Ding rein. Und ich glaube, wir hätten wirklich, man sagt das immer so floskelhaft, aber es ist so, noch mal eine Halbzeit spielen können. Und die hätten weiterhin kein Tor erzielt.
Ja, ich glaube, es war eigentlich schon ein Stück weit so ein Freak-Spiel war, die wir ja beim VfB alle paar Monate mal wieder erleben. Also wir erinnern uns an Spiele gegen, weiß ich nicht, Osnabrück und Wien Wiesbaden, gegen St. Pauli, gegen Heidenheim.
Das ist Reverse Heidenheim gewesen, ja. Weil du halt wirklich früh dieses dumme Gegentor bekommst. Ja, also aus unserer Perspektive war es ein Fehler von Arsenault, der den Ball da nicht in die Mitte zurückspielen darf, sondern ihn irgendwie nach außen ablegen muss. Davor sah Stiller schon nicht gut aus.
Ja.
Dann ist das Ding halt drin. Okay, meine Intention in dem Moment war, ja, scheißegal, komm, ey, wir haben 87
genau,
Minuten Zeit.
Dritte Minute, ja.
Die sind defensiv nicht gut. Ich habe es ja, glaube ich, im Podcast gesagt. Die haben, glaube ich, in den meisten Spielen auch immer Gegentore bekommen. Und irgendwann müsste doch mal ein Tor fallen für den VfB. Nur gelang es nicht. Und ich habe keine Erklärung dafür. Ich kann es wirklich nicht erklären, warum der VfB Stuttgart den Ball nicht ins Tor brachte. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Und es frustriert mich wahnsinnig. Weil ich fand Basel, die waren okay, ja, aber das war jetzt wirklich nicht brillant gespielt oder wie es Heidenheim macht, beherzt verteidigt und dann halt mit zwei Kontern so ein 2-0 ziehen. Nee, die haben ja was zugelassen. Wir hatten Räume, wir hatten Zeit, wir hatten Chancen, wir hatten große Chancen, wir hatten den Elfmeter und dann waren wir, glaube ich, jetzt gegen Basel einfach zu dumm. Also das klingt jetzt ziemlich hart, aber
da kann man definitiv festhalten, dass wir heute zu dämlich waren, um ein Tor zu schießen. Und Basel muss man aber auch zugutehalten, dass gerade in der ersten Halbzeit viele Umschaltmomente gefährlich wurden. Ich glaube, sie haben mal einen Pfosten getroffen. Also
ja,
da waren viele relativ hochkarätige Chancen dabei. Und nicht umsonst haben sie halt auch über zwei Expected Goals in der Bilanz stehen. Und die haben sie dann auch erzielt. Also das war jetzt aus Basler Sicht, finde ich, auch nicht unverdient, das Spiel dann zu gewinnen.
Ja, sie haben in diesem Spiel mal was geschafft, was ihnen in den letzten Monaten eigentlich nie gelang. Nämlich, sie haben ungefähr so viele Tore erzielt, ja, wie es der Expected Goal-Wert andeutet.
Ja.
Ja, also das war ja wirklich immer das Thema in Basel, war, glaube ich, sogar auch Thema bei der Pressekonferenz. Man hat Ludovic Magnard danach befragt, was man ändern könnte in Sachen Chancenverwertung, weil da hätte man Probleme und das haben wir ja auch ausgearbeitet und genau das konnten wir nicht sehen in diesem Spiel, weil sie hatten halt wirklich zwei Angriffe, die sie gut zu Ende gespielt haben, dazu, du hast es gesagt, noch zwei weitere, vielleicht sogar drei gute Chancen und gehen da halt mit einem verdienten 2-0 raus,
ja,
die zwei Tore absolut verdient, wie gesagt, und der VfB muss sich einfach die Frage stellen, wie sie in Zukunft mit solchen Situationen umgehen, wenn das Tor wie verhagelt erscheint. Wir haben nach dem Spiel kurz draußen gesprochen und haben ja auch gesagt, okay, du hast halt da niemanden, der zum Beispiel so einen Demirovic mit Ladehemmung ersetzen kann. Das ist schon ein Problem.
Genau, und ich meine, er hat sich ja auch wirklich dann aufgerieben über 90 Minuten, wieder viel gelaufen, viel angelaufen und so weiter. Und du hast ja gemerkt, in der zweiten Halbzeit war sein Impact im Offensivspiel dann sehr, sehr überschaubar. Und normalerweise würde ich sagen, als Trainer wechselst du dann noch einen anderen Stürmer ein, aber den hast du halt nicht.
Also du hast
keinen Mittelstürmer mehr.
Das ist ein massives Problem. Und bei Medo hatte ich wirklich das Gefühl, der Elfmeter, der hat ihn schon, ich will nicht sagen gebrochen, aber beschäftigt, war ja, so mein Eindruck.
Und über den müssen wir auch nochmal sprechen. Also der war gar nicht so schlecht geschossen, aber Hitz hält ihn auch ganz gut. Aber was vorher passiert ist, also wir haben ja schon viele VAR-Fuck-Ups gesehen, von Hintertor hoch bis Mannschaften, die schon in der Kabine waren, wieder aufs Feld mussten. Aber das gehört wirklich in meine Top 3 der VAR-Fuck-Ups, dass der Schiedsrichter pfeift, sagt, es gibt Elfmeter. Und das heißt ja eigentlich, wenn der Ball dann auf dem Punkt liegt, okay, es gibt auch Elfmeter. Und dann steht Medo da, also gefühlt 10 Minuten, das waren wahrscheinlich 2-3 Minuten. Und ich dachte wirklich, jetzt sagt der Schiedsrichter noch, bleib du mal stehen, ich geh noch mal raus, guck's mir in Ruhe an und dann können wir vielleicht einen Elfmeter schießen. Also das war ja eigentlich mit Ansage, dass er dann seine Konzentration nicht hochhalten kann. Wobei der Elfmeter, wie gesagt, jetzt gar nicht so scheiße geschossen war. Aber ich weiß nicht, hast du sowas schon mal erlebt, dass der Elfmeterschütze da steht oder auf den VAR-Beweis warten muss?
Also normalerweise ist es so, dass man ja immer wartet, bis die VAR-Nummer durch ist und dann eben sagt, hier geht's zum Punkt und jetzt darfst du schießen. Also dass ein Spieler sich schon mal den Ball nimmt und sich an den Elfmeterpunkt stellt, hatten wir zum Beispiel mit Bellingham, Real Madrid, VfB Stuttgart, als es in der ersten Halbzeit auch danach aussah, als würde es einen Elfmeter für Real geben und dann wurde der wieder zurückgenommen. Ja, es ist nicht ideal, keine Frage. Ja? Aber der Elfmeter für sich, der interessiert mich gar nicht. Weil selbst wenn ich den rausrechne, hast du einfach Chancen, die du machen musst. Und nicht nur das, du hättest noch mehr Chancen erspielen können. Also klar sind 29 Abschlüsse absurd, aber sind wir ehrlich, also von den 29 Abschlüssen kannst du auch nochmal 21 streichen, weil sie halt einfach nicht gefährlich waren. Aber die Räume, ich sag's nochmal, die waren da. Also Basel hat ja viel angeboten. Uns gelang es aber nicht, das umzusetzen. Und das hat mich gestört. Und Angelo Stiller fand ich in der ersten Halbzeit merkwürdig fahrig. Ich habe das Gefühl gehabt, okay, das ist rein von der Passquote, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, vielleicht eines der schlechtesten Spiele von Angelo Stiller. Bin echt gespannt, wenn ich mir das dann morgen auf Y-Scout angucke, wo er da landen wird. Und auch Schema Andres war halt deutlich häufiger hinten gefordert. Und das war noch etwas, was mir aufgefallen ist. Aus unserem Blickwinkel raus sah es so aus, dass der VfB relativ kompliziert verteidigt hat. Nicht grundsätzlich schlecht, aber es wurde weit durchgeschoben. Also es gab Situationen, da hast du Ramon Hendricks dann wirklich fast schon als Rechtsverteidiger wahrgenommen.
Ja.
Und gleichzeitig wurde die Kette, wenn Basel uns dann mehr auseinandergezogen hat, immer wieder mit den Sechsern aufgefüllt. Und da ist natürlich schon eine gewisse Komplexität da, sind keine einfachen Abläufe. Es hat funktioniert, aber irgendwie habe ich mich damit nicht ganz so wohl gefühlt. Also es hat funktioniert, meine ich, dass, die haben uns ja nicht kaputt gespielt,
Sondern
die sind halt über schnelle Konter und über einen individuellen Fehler gefährlich geworden. Aber es waren jetzt praktisch nicht aus dem offenen Spiel heraus die Spielzüge, die Probleme mit dieser Flexibilität in unserer Abwehr offenbart hätte. Trotzdem fuckt mich das Spiel ab, das muss ich einfach so sagen, weil es so unnötig ist. Es ist so unnötig, aus diesem Spiel ohne Punkte rauszugehen. Und wir haben, ich glaube, es war in der letzten Folge nach dem Celta Vigo-Spiel darüber gesprochen, wir müssen jetzt zu Fenerbahce, wir müssen nach Rom, wir müssen nach Deventer. Und das sind vermutlich keine leichteren Auswärtsspiele. Und ich glaube aber, du brauchst einen Auswärtssieg, um wirklich safe dabei zu sein. Weil du hast dann immer noch irgend so ein komisches Spiel bei uns zu Hause. Vielleicht gegen Feyenoord oder was weiß ich.
Ja.
Und dann wird es schon wieder eng mit den Punkten. Und ich sag dir, wie es ist. Basel hat ja heute eigentlich das Tor relativ weit aufgemacht, um dieses Spiel zu ziehen.
Gehe ich komplett mit. Also, und du hast ja eben schon angesprochen, du hattest ja auch die Möglichkeit, du hattest die Räume gefühlt, konnte Jamie Leveling jedes Mal an seinem Gegenspieler einfach vorbeilaufen oder ist auch vorbeigekommen. Aber dann kam man einfach viel zu wenig Zählbares dabei raus.
Und die Abschlüsse, sorry, dass ich dir das Wort falle, aber die Abschlüsse teilweise, das war ja, also Hauptsache der Ball ist weg, hatte ich so das Gefühl. Ja. Oft fehlte mir dann die Idee, die er da verfolgte. Es war wirklich ein bisschen frustrierend, glaube ich, für ihn und für uns zu sehen, okay, jetzt sucht er wieder den Abschluss aus der Distanz. Etwas, was ich grundsätzlich erstmal begrüße, aber da stehen halt hinten sechs Leute drin, die blocken die Dinger weg, dann zock's halt besser aus. Wir hatten die Nummer mit Assignon, der aus dem Winkel ans Tornet schießt. Ja.
Nach innen legen muss. Also ob das dann funktioniert, aber so wie er es machen wollte, funktioniert es garantiert nicht. Ja, das war schwierig. Also ich finde, der VfB war dann fleißig, hat viel probiert, ist immer wieder angelaufen, aber dann in der letzten Konsequenz war es mir dann tatsächlich einfach auch ein Stück zu wenig. Ne? Da kam zu wenig Zählbares raus, dass es halt wirklich richtig, richtig heikel für Basel wurde. Das war dann zu selten der Fall. Dann in der zweiten Halbzeit hatte man natürlich auch große Chancen, aber ja, es war wirklich ein ganz komisches Spiel und vielleicht so ein Stück vergleichbar mit dem Spiel gegen Prag in der letzten Saison, was wir dann halt unentschieden gespielt haben, nicht verloren haben, aber so ein ähnlicher Vibe. Also du gehst halt raus aus dem Spiel und denkst, also wir dürfen das auf keinen Fall verlieren und eigentlich hätten wir es vielleicht sogar gewinnen können.
Ja, also ich bin der Meinung, du kannst das Spiel definitiv gewinnen, aber Prag habe ich so als Vergleich ein bisschen Schmerzen, weil ich fand, sie haben schon investiert.
Ja, auf jeden Fall. Und gegen Prag hast du auch investiert, oder?
Das stimmt, aber da hatte ich immer irgendwie so das Gefühl, okay, die sind nicht so kreativ, was das Vordringen zum Beispiel in den 16er angeht. Und wir haben ja schon gesehen, dass sie verschiedene Sachen versucht haben und dann, wenn es geklappt hat, einfach das Tor nicht trafen.
Ja.
Aber ich bin mir sicher, hätten wir gegen Prag vergleichbare Chancen uns rausgespielt, dann hätten wir die geschlagen. So, und jetzt ist für mich erstmal entscheidend, wie geht die Mannschaft mit diesem Downer um. Also das werden wir dann am Sonntag erfahren, gegen Heidenheim. Weil ich glaube schon, dass es sehr anstrengend war, weil du eigentlich fast über die gesamte Spielzeit Powerplay aufgezogen hast.
Ja, zweite Halbzeit auf jeden Fall. Ne? Und ich glaube, das habe ich 65% Ballbesitz, aber du bist ja gerade in der zweiten Halbzeit eigentlich nur, hast du nur angeschoben. Immer wieder. Einen Angriff nach dem nächsten.
Ja, absolut. Und musstest auch viel hinterherlaufen, wenn dann die Konter liefen. Also da wurde schon sehr, sehr viel investiert. Du konntest dich nicht belohnen. Gleichzeitig hast du halt voll das Thema offen mit den Elfmetern. Ja, also ja. Man ist ja schon fast froh, wenn der VfB keinen bekommt. Und das alles zusammen, das musst du auch erstmal verkraften. Vielleicht ist Heidenheim dafür auch der perfekte Gegner. Ja. Das Schöne ist, wir werden das jetzt rausarbeiten. Denn dieses Segment folgt als nächstes. Eine Info noch für euch. Den Spieler des Spiels, sofern es den für euch gibt, den werden wir einerseits erst ab morgen küren. Also sprich ab heute. Wenn ihr noch nicht auf Discord gewesen seid, könnt ihr es jetzt machen und eure Stimme abgeben. Und die Punkte, die besprechen wir dann bei der nächsten Ausgabe, die sich zum einen mit dem Heidenheim-Spiel beschäftigen wird und so ein bisschen mit der Länderspielphase. Das ist die Info an euch, weil wir wollten diese Folge unbedingt schnell raushauen und auch heute gilt wieder, könnt ihr damit leben? Ist das für euch in Ordnung, wenn ihr zwei Verrückte im Auto sitzen, auf dem Weg von Basel nach Stuttgart sind, auch bei der Rückfahrt beinahe auf der Autobahn gelandet wären, dann Gott sei Dank aber noch die Kurve im wahrsten Sinn des Wortes gekriegt hat und dann sind wir einfach mal durch Downtown Basel gefahren. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Es soll darum gehen, hat es euch gefallen? Wenn ja, lasst einen Daumen da. Wenn ihr sagt, ey Leute, nehmt euch ein bisschen mehr Zeit, bringt die Folge am Samstag früh, reicht uns, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ja, das ist es von mir gewesen. Und wenn du nichts mehr hast, Sebastian.
Ja, ich wollte noch mal kurz erwähnen, wie unfassbar entspannt es war. Also es war wirklich eine sehr, sehr entspannte Auswärtsfahrt. Ja. Wir hatten vermutlich die teuersten Stehplätze, die es gibt, weil auch dort, wo wir waren, haben alle gestanden. Und im Stadion war es wirklich so entspannt. Beide Kurven und auch da noch mal Respekt oder Lob an die Basler-Kurve, weil die war wirklich laut und stabil und hatte eine tolle Choreo am Anfang. Und es wurde auf beiden Seiten relativ viel
der Pyro. VfB übrigens auch.
Ja, ich wollte sagen, es wurde auf beiden Seiten viel Pyro abgebrannt und es gab tolle Choreos. Und der Stadionsprecher hat kein einziges Mal durchgesagt, dass wir es bitte sein lassen sollten.
Stimmt.
Ja, ja. Die sagen auch, ja, macht halt, habt doch, ihr habt Spaß. Also ich fand's großartig.
Wurde uns nicht mal erklärt, dass das eine Vorgabe der UEFA sei? Diese
nicht in der Schweiz offensichtlich.
Ja, die gehören ja auch nicht zur EU.
Ja, genau.
Also da sind sie fein raus. Okay, vielleicht ist es das.
Pyroparadies Schweiz, ich weiß nicht, aber die Durchsage kam kein.
Pyroparadies Schweiz, aber nicht für die 8 Stuttgarter, die an der Autobahn für die Grenze gebastelt worden. Ja,
genau, aber es wurde kein einziges Mal durchgesagt.
Das ist wahr. Und was wir auch noch ganz kurz ergänzen können, im Vorfeld des Spiels, als wir schon auf unsere Plätze waren,
ja,
gab es einen kurzen Zusammenstoß, möchte ich mal so sagen, zwischen den Ultras der Basler, die, glaube ich, eine Choreo vorbereiteten und sich dachten, wenn wir schon mal hier drüben sind, dann ziehen wir doch noch einen Schal. Und das führte dazu, dass sich dann ein paar Stuttgarter wehrten und irgendwann sah es für uns so aus, dass auch aus dem Block noch Leute rauskamen. Das Interessante war aber, dass das Ganze relativ schnell aus unserer Sicht unkompliziert gelöst werden konnte. Es gab da noch mal so ein bisschen Gerenne und Geschubse, aber es war jetzt nichts Dramatisches.
Es gab ein bisschen Bambule, was sich dann aber auch ganz entspannt irgendwie wieder aufgelöst hat. Und was mich dann noch erstaunt hat, dass dann aber während des Spiels Stuttgart-Fans mehr oder weniger direkt hinterm Tor standen. Also da war dann so ein Zaun, der war nicht besonders hoch. Vielleicht sieht man es auch in TV-Bildern. Und ich glaube, da sollte niemand stehen, aber die standen da. Es hat dann irgendwie auch dann niemanden gestört eigentlich.
Also, das ist im Endeffekt das Fanparadies in Basel, sofern man kein Fan des VfB Stuttgart ist. Denn ich glaube, die meisten VfB-Fans fahren frustriert jetzt nach Hause mit einem schönen Stadionerlebnis, weil das sollte man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, wenn du es nicht schon getan hast. Das Stadion ist echt nice von innen, von außen.
Furchtbar.
Ja, ist es irgendwie so wie ein ungepflegter 80er-Jahre-Bau.
Ja, hat so ein bisschen DDR-Vibes, finde ich.
Sag mal.
Nee, finde ich schon. aber innen sieht es nett aus und ich hätte auch gedacht, so ein Einkaufszentrum direkt im oder am Stadion ist scheiße, aber eigentlich war es ganz geil, muss ich sagen.
Stimmt, wir haben uns mit Bier eingedeckt. Nein, natürlich nicht, wir haben uns mit Wasser eingedeckt und es war deutlich günstiger als im Stadion, muss man sagen.
Auf jeden Fall.
Das hat sich definitiv gelohnt. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir alles.
Ja, mir wird auch der Arm langsam lahm, muss ich sagen.
Also Daumen hoch für Sebastian, der hat einen Tennisarm, wenn er zurück ist in Beutelsbach. Ihr dürft jetzt die Vorschau hören auf das Spiel gegen Heidenheim, wie gesagt, von uns schon voraufgezeichnet. Wir sind selber gespannt, was wir gesagt haben, weil wir alles vergessen haben. Also viel Spaß damit. Ciao.
So, Sebastian, es war ein heißer Ritt, das kann ich an der Stelle schon mal sagen. So oder so wird es uns, glaube ich, viele, viele denkwürdige Erinnerungen bescheren, diese Reise nach Basel. Ich hoffe, dass wir nicht allzu viel über das Spiel gegen Heidenheim zu sprechen haben. Auch da hoffe ich auf ein relativ souveränes Ergebnis des VfB Stuttgart. Ob uns das gelingt, Das werden wir jetzt gleich herausfinden, denn wir sprechen über das Spiel gegen den ersten FC Heidenheim am kommenden Sonntag. Gespielt wird, wie gesagt, am Sonntag. Los geht's um 15.30 Uhr. The Zone überträgt das Spiel und über das VfB-Radio könnt ihr das Spiel natürlich mitverfolgen. Außerdem soll es wetterschön werden, habe ich gesehen.
Der goldene Herbst ist da.
Er ist da. Ja. Cannstatt meldet heiter bis wolkig und 14 Grad. Es soll windig werden. Ist das dann trotzdem noch T-Shirt-Wetter?
Ja, aber das Übergangsjäckle nicht vergessen, natürlich.
Natürlich.
Abends wird es dann kalt, also.
Ich habe übrigens, das muss ich an der Stelle zeigen, ein Übergangs-T-Shirt bekommen von unseren Freunden von Hands of God, die dieses wunderschöne T-Shirt entworfen haben. Muss ich mal gucken, ob man das auch in der Kamera sieht. Also ihr merkt, das ist ja wirklich alles Bama-Ersatzkassenmäßig. Guckt euch das an, bitteschön. Wahnsinn. Und selbst, wenn ich es richtig sehe, den Woltemar, da haben sie rausgeschnitten. Aber das Ding ist echt großartig. Also, wenn ihr es euch besorgen wollt, ich glaube, das gibt's immer noch bei Hands of God. Gut, also, wir machen weiter hier mit der Vorschau auf das, was euch am Sonntag erwartet. Und das Gute ist, Sonntagnachmittag, die Spiele bedeuten in der Regel wenig Stress bei der Anreise. Ich denke, auch diesmal wird das so sein. Dennoch empfehle ich wie immer den Blick in die Faninfo des VfB Stuttgart. Die müsste heute im Laufe des Tages erscheinen. Also schaut da mal rein. Nicht, dass dann doch noch irgendwie ein Tunnel gesperrt ist oder eine S-Bahn ausfällt. Außerdem wird es zum ersten Mal den weiß-roten Fanbus geben. Hast du das mitbekommen?
Habe ich gesehen, habe es mir auch gleich durchgelesen, weil ich es super cool finde, dass jetzt dann so ein Busunternehmen aus der Region die Leute direkt zum Stadion und dann auch wieder direkt fast nach Hause bringen. Und das ist für alle, die nicht mit dem Auto nahe fahren wollen und auch nicht mit dem Öffentlichen reinfahren wollen, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Und es ist ja auch relativ günstig mit normalerweise, glaube ich, 18,93.
Natürlich.
Aber jetzt am Sonntag für einen Zehner.
Für einen Zehner könnt ihr das ausprobieren. Richtig, ihr werdet 90 Minuten vor Anpfiff am Stadion ankommen und zurück geht's 45 Minuten nach Schlusspfiff. Also das Bier danach könnt ihr ja dann im Bus trinken, würde ich sagen. Also macht euch dann selber davon ein Bild, ob das für euch passt. Das ganze Angebot wird es künftig für alle Heimspiele des VfB Stuttgart in der Bundesliga, in der Europa League und natürlich auch im DFB-Pokal geben. Allerdings erstmal befristet bis zum Jahresende und ich gehe mal davon aus, dann wird man abgleichen, ob das Angebot angenommen wird oder nicht. Wichtig für euch, welche Routen gibt es? Insgesamt sind es vier. Man kann einmal die Route Tübingen-Reutlingen-Metzingen nehmen, dann gibt es die Route Ulm-Geislingen-Göppingen, Heidenheim-Aalen-Schwäbisch-Gmünd ist die dritte Route und dann gibt es wie früher Ende der 80er so eine Art Transport aus dem Osten über Künzelsau-Öhringen-Heilbronn nach Stuttgart, also auch da begrüßen wir natürlich alle Badenser, wenn sie dann bei uns angekommen sind.
Genau, und Route heißt, in den drei Städten wird dann gehalten, zwischendurch nicht, also der Bus hält nicht an jeder Bushaltestelle, sondern nur in den drei Städten, deswegen sollte es auch relativ zügig dann gehen.
Ja, also ihr könnt ja dann mal berichten, wenn ihr von diesem Angebot Gebrauch gemacht habt, schreibt uns gerne, würde uns interessieren. Wir sind direkt in Stuttgart stationiert und fahren dementsprechend mit den Öffis dahin. Was wir sowieso empfehlen für alle Heimspiele des VfB Stuttgart. Das war der Serviceblock. Jetzt schauen wir ins Rewind. STR Rewind. Hier werden legendäre Spiele und Wendepunkte des VfB Stuttgart rekapituliert. Heute reisen wir zurück zum 9. September 2016. Ich kann schon sagen, das wird hart. Ja. Es war ein Abend, der, glaube ich, viel über die Krise, aber auch über die spätere Wendung der Saison 16-17 aussagt. Es war die Saison nach dem ersten Abstieg nach 41 Jahren. Mal wieder stand der VfB vor einem kompletten Neuanfang. Präsident weg, Sportvorstand weg, Jan Schindelmeiser übernahm, Jos Luukay kam als Trainer. Also man kann sagen, prägende Köpfe gingen. Der VfB-Kader wurde umgebaut. Es kamen Simon Terodde, Benji Pavard, Carlos Manet, Asano, Brekalo, die Davi, Kostic und Werner sind abgegangen. Gentner, Insua, Flo Klein, Kevin Großkreuz, Alexandro Maxim und Daniel Ginczek blieben uns erhalten. Das war eine wilde Zeit damals, oder?
Ja, das war eine sehr, sehr wilde Zeit und auch eine sehr, sehr spektakuläre Zweitligasaison. Und der Kader war wirklich so eine wilde Mischung aus altgedienten VfB-Recken, jungen Leuten, die dann natürlich der Trainer erst gar nicht spielen lassen wollte. Also da ging es schon hoch her.
Es ging absolut hoch her und es war wirklich eine spannende, aber nicht ganz unproblematische Mischung, vor allem auf der Führungsebene. Es gab, ich sag mal, leichte Schwierigkeiten zwischen Jos Luukay und Jan Schindelmeiser. Das lag aber auch daran, dass man zuerst den Trainer verpflichtet hat und dann seinen Vorgesetzten, wenn man so möchte. Und das sorgte für Probleme. Der Grund waren am Ende unterschiedliche Philosophien. Es gab, man kann glaube ich schon sagen, Streit um diverse Transfers. Luukay wollte unbedingt ein Vetorecht bei den Neuverpflichtungen und Schindelmeiser wusste eigentlich, was das bedeutet, weil Luukay war einfach ein Trainer, der in der zweiten Liga eher auf alte Haudegen setzte und Jan Schindelmeiser war ja der Typ, der für Fantasie und Umbruch stand.
Genau,
und
ich glaube für die jüngeren Hörer und Hörerinnen unter uns könnte man das vielleicht vergleichen, wenn Sven Mislintat mit Bruno Labbadia hätte zusammenarbeiten müssen.
Die Vorstellung.
Aber es war so ähnlich.
Ja, vielleicht funktioniert es ja auch, man weiß es nicht, aber zumindest treibt mir das jetzt erstmal keine Fantasie in den Kopf, jedenfalls keine positive. Ja, der Saisonstart war punktetechnisch eigentlich okay, 6 Punkte aus 3 Spielen, aber es waren halt 2 knappe Siege, einmal gegen St. Pauli, einmal gegen Sandhausen, dann gab es eine Niederlage gegen Düsseldorf, jetzt nicht chronologisch geordnet, aber Experten des VfB Stuttgart wissen, wie es damals ablief. Ich glaube, das erste Spiel war gegen St. Pauli, dann die Niederlage gegen Düsseldorf, dann der Sieg in Sandhausen, inklusive Invasion. Das war auch großartig bei 40 Grad, glaube ich. Die meisten wollten ins Schwimmbad, mussten dann aber ins Stadion und durften mitzittern, lass es mich so sagen. Ja, dann kamen die Heidenheimer und die waren natürlich in der zweiten Liga etabliert und auch unangenehm. Die Leute wussten, okay, wenn du gegen Heidenheim spielst, wird es nie einfach. Und ja, das war im Endeffekt die Gemengelage vor diesem Spiel. Jos Luukay schickte folgende 11 ins Rennen und ganz ehrlich, die treibt mir dann schon wiederum irgendwie so eine kleine Wehmut ins Herz, sagt man das, oder in den Kopf. Mitch Langerak im Tor, Flo Klein, Toni Sunic, Stefan Sammer, Emiliano Insua, das war die Viererkette. Davor dann ein Fünfer-Mittelfeld, das aus Christian Gentner, Matze Zimmermann, Jean Zimmer, Berkay Özcan und Tobi Werner bestand und Simon Terodde war die alleinige Sturmspitze. Und wenn man diese Aufstellung so liest, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe wirklich sofort wieder diese Vibes von damals im Kopf mit später dann Hannes Wolf, das können wir schon vorwegnehmen, aber es war irgendwie schon eine coole Mannschaft.
Ja, total. Und da hat man ja sofort Erinnerungen. Und mit der Mannschaft verbindet man ja auch was. Also gerade auch so mit Langerak zum Beispiel verbindet man viel mit Simon Terodde, weil es dann ja gegen Ende der Saison auch wirklich eine tolle Zeit war. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis sich die Mannschaft in der zweiten Liga so richtig eingegroovt hat.
Lag vielleicht auch am Trainer Jos Luukay. Denn daran kann ich mich auch erinnern, es gab immer wieder Diskussionen über die Aufstellung, die er gewählt hat. Und auch vor diesem Spiel haben sich die meisten, glaube ich, einen Asano gewünscht. Und natürlich Alexandru Maxim.
Natürlich.
Warum spielt der nicht? Beide saßen auf der Bank. Ja, und dann ging es ins Spiel rein. Und der VfB war klar spielbestimmt, hatte mehr Ballbesitz. Heidenheim hingegen kompakt, sehr giftig im Pressing. Und der VfB brachte trotz des hohen Ballbesitzanteils einfach nicht viel zustande, muss man sagen. Also Chancen waren absoluter Seltenheitswert. Heidenheim hingegen wirklich eroberte die Bälle, hatte viele gefährliche Szenen vor unserem Tor und sie hätten definitiv auch ein Tor verdient gehabt, aber sie gingen zu fahrlässig mit ihren Kontersituationen um und so ging es dann auch mit einem 0:0 in die Halbzeit und ich weiß noch, die Pfiffe damals überraschten mich irgendwie nicht. Der Vibe war so im Stadion, wenn der VfB hier nicht was sieht, dann kippt die Stimmung und schon zur Halbzeit wurde da wirklich ordentlich kundgetan, dass man sich was anderes vorgestellt hat für dieses Spiel. Kannst du dich auch noch erinnern?
Ja, ja, klar. Aber ich meine, das war auch die Situation, dass der VfB zum ersten Mal nach Jahrzehnten abgestiegen war und dann spielt man halt gegen Heidenheim und ich glaube, da hatten viele noch so ein ganz anderes Verständnis, was die Kräfteverhältnisse angeht und insofern hat es mich auch nicht überrascht, dass da gepfiffen wurde.
In der zweiten Halbzeit war dann der VfB etwas besser, konnte aber kein Tor erzielen. Es kam auch immer wieder zu unerklärlichen Flüchtigkeitsfehlern beim VfB Stuttgart. Und das wiederum führte dazu, dass die Fans noch mehr pfiffen. Also es war eine ganz komische Situation im Stadion, ein ganz merkwürdiges Klima. Und offensichtlich dachte auch Jos Luukay, es braucht jetzt irgendwie einen Stimmungsaufheller. Also wurde Alexandru Maxim in der 62. Minute eingewechselt, unter lautem Applaus, muss man sagen. Und ja, eigentlich war dann klar, das Ding ziehen wir.
Ja, klar.
Haben wir es gezogen?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Denn nur 7 Minuten später traf Heidenheim durch Verhoek damals zum 0:1. Und auch da natürlich wieder das Publikum komplett erbost. Pfiff, schrie, alles Mögliche. Die Empörung ebbte noch nicht mal richtig ab. Da stand schon 1:1. Toni Sunic traf nach einer Flanke von Maxim. Und allen war klar, ja klar, also der Maxim steht auf dem Platz. Jetzt drehen wir das Ding. Auf zur Schlussoffensive. Aber weitere 4 Minuten später war die auch schon wieder beendet, denn Tim, heißt er glaube ich, Skarke, traf zum 1:2 und der VfB war wirklich in dieser Zeit der Verein für bipolare Störungen ein Stück weit. Also du wusstest nicht, was kommt, du wusstest nur, es wird extrem.
Genau, das in beide Richtungen. Und in der Saison war es ja auch wirklich so. Ne? Die, viele Fans werden sich an die Spiele gegen Dresden erinnern. Die 0-5-Klatsche auswärts und das Spiel zu Hause, wo es zur Halbzeit 1-3 stand. Ich glaube, nach 20 Minuten 0-3 oder so. Alles war eine wilde Saison auf jeden Fall.
Zweifellos. Und die Niederlage war auch eine Zäsur, muss man sagen. Ja? Also Luukay war ja so verzweifelt, dass er am nächsten Tag, glaube ich, zum Bahnhof gegangen ist, nach Stuttgart, abgereist ist und nie wieder zurückkam. Okay. Also ich weiß noch, da gab es dann Bilder auf Twitter, die Jos Luukay am Bahnhof erblickten und kurze Zeit später war auch klar, warum er am Bahnhof ist, weil er einfach das Handtuch geworfen hat, ja, und gesagt hat, das war's für mich. Olaf Jansen übernahm interimistisch.
Ich glaube nach wie vor der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte.
2 Spiele, 2 Siege. Ja. Und dann kam der absolute Gegenentwurf zu Jos Luukay, Hannes Wolf. Und den kannte damals eigentlich niemand. Klar, man wusste, wenn man sich so ein bisschen mit Jugendfußball auskannte, der hat in Dortmund bei der U17 und U19 gute Arbeit geleistet, hat, glaube ich, beide Mannschaften zu dem deutschen Meistertitel verholfen. Aber also für mich damals als VfB-Fan reichte es komplett aus, im Vorfeld einer Trainerverpflichtung nicht zu wissen, ob es gut oder scheiße ist. Ja. Denn eigentlich war es immer so, wenn wir Trainer geholt haben, war uns VfB-Fans schon klar, okay, es wird noch schlimmer.
Genau, und ich glaube tatsächlich, dass die Verpflichtung von Hannes Wolf auch so eine, ein Stück weit so eine Zäsur war beim VfB, dass man Leute zum Teil geholt hat, wo man nicht genau wusste, was man erwarten konnte, aber auf jeden Fall junge, unverbrauchte Leute, weil das ging ja auch ein Stück weit dann zum Beispiel mit Materazzo weiter und auch ja, das, einen Missing hat gut, den kannte man, aber auch nicht so richtig. Thomas Hitzesberger ist immer weiter nach oben gerutscht in der Hierarchie und da hat man so eine gewisse Fantasie entwickeln können und ich glaube, das war so der Grundstein zu dem VfB, den wir jetzt auch erleben mit vollem Stadion, mit einer super Präsenz, dass die Leute nicht mehr pfeifen, wenn es halt 0-0 steht zur Halbzeit und ich glaube, die Verpflichtung von Hannes Wolf war vermutlich der Anfang.
Ja, nicht nur das. Also ich hatte das Gefühl, dass du halt so einem jungen Trainer auch deutlich eher mal verzeihst, ja, wenn es nicht so gut läuft. Denn ich erinnere mich, unter Hannes Wolf relativ früh zu seiner Amtszeit verloren wir dann 0-5 in Dresden. Und ganz ehrlich, also wäre das ein Bruno Labbadia passiert, hätten wir danach sofort Diskussionen gehabt. Nicht so bei Hannes Wolf, weil man gesehen hat, der möchte einen mutigen, offensiven, einen schönen Fußball spielen. Und gleichzeitig wollte man ihm auch einfach die Chance geben, sich hier zu entwickeln beim VfB Stuttgart. Und ich glaube, genau da hat man, wie du richtigerweise erkannt hast und auch mit uns geteilt hast, die Entscheidung getroffen, lass uns da lieber ein bisschen mehr Risiko gehen, weil wir mehr Möglichkeiten haben, dann auch solche Rückschläge mal zu verkraften. Denn klar, wenn ein Trainer bei uns anfängt, der von vornherein mehr oder weniger von den Fans schon als Übergangslösung tituliert wird, obwohl der VfB ihm erstmal einen 4-Jahres-Vertrag gibt, dann wird halt spätestens nach den ersten beiden Niederlagen sofort die Diskussion losgehen. Und das hat man sich dann abgewöhnt und eben Trainer verpflichtet, wie von dir angesprochen, Matarazzo. Auch ein Sebastian Hoeneß gehört für mich da dazu. Es gab einen kleinen Rückfall zwischendrin. Gott sei Dank war der nicht von Erfolg gekrönt, muss man heute sagen. Ja, aber der VfB Stuttgart sollte tatsächlich unter Hannes Wolf einen guten Weg einschlagen. Bis zur Winterpause blieb man oben dran. In der Rückrunde gab es ein kurzes Comeback für den Verein für bipolare Störungen. Die ersten 5 Spiele ohne Sieg, dann 5 Spiele gewonnen in Folge. Darunter auch das legendäre 3-2 in Nürnberg. Nach 0-2 Rückstand, du erinnerst dich?
Ja, natürlich. Flo Klein
hat absolut
da, die Arena da beben lassen. Und natürlich auch das Rückspiel in Heidenheim mit diesem Sensationstor von Brekalo.
Ja, absolut. Das war, glaube ich, dieses Spiel, wo es kurz davor war zu schneien. Es ja, war richtig unangenehm, Flutlichtspiel und dann haut Brekalo diesen Strahl raus.
Ich weiß nicht, ob es Freitagabend war oder so.
Irgendwie sowas.
Und windige Ostalb und der VfB musste halt wirklich kämpfen. Und das Hinspiel und das Rückspiel zeigen ja auch, gegen Heidenheim wird es eigentlich immer unangenehm.
Ja, das können wir schon mal mitnehmen. Ja. Was wir auch mitnehmen können, dass der VfB mit diesem Spiel zum Beispiel in Nürnberg wirklich die Tür zum Aufstieg weit aufgestoßen hatte. Aber auch Aufsteigen war damals komplett bekloppt. Am vorletzten Spieltag spielten wir in Hannover, verloren das Spiel, was ja eigentlich unsere Ausgangsposition verschlechtern sollte. Aber deine Bielefelder sorgten dafür, dass der VfB trotzdem aufstieg, denn sie gewannen mit 6-0 gegen Braunschweig. Der VfB war dann danach eigentlich schon fest als Aufsteiger, ja, hat sich qualifiziert für die erste Liga, lass es mich so sagen.
Genau, für Bielefeld ging es ja damals eigentlich um nichts mehr und haben dann wirklich unseren Hauptaufstiegskonkurrenten dann einfach mit 6-0 geplättet. Und ich glaube, der VfB hat ja sogar Freibier hingeschickt, ja,
genau,
zum letzten Spieltag nach Bielefeld.
Ja, am Ende gewannen wir die zweite Liga mit 69 Punkten. Das war jetzt zwar kein Durchmarsch, aber wenn man die Turbulenzen zu Beginn mit einbezieht, den jungen Trainer, dann muss man, glaube ich, schon sagen, das war eine respektable Leistung vom gesamten Team. Ich meine, es gab andere Traditionsvereine, die hätten in so einer Gemengelage den Komplettabsturz hingelegt und der VfB Stuttgart ist als erster aufgestiegen. Das fand ich schon gut und die Stimmung war auch gut. Es lief gut, vielleicht zu gut. dachte sich auch Wolfgang Dietrich, denn im Sommer wurde dann Jan Schindelmeiser vor die Tür gesetzt und es begann die Reschke-Ära. Oh Lord. Mhm. Über die reden wir ein andermal. Ja, Sebastian Heidenheim, jetzt in der Ist-Zeit angekommen, steht aktuell auf Platz 17, konnte am vergangenen Spieltag den ersten Saisonsieg gegen Augsburg feiern. Was hast du denn sonst so über Heidenheim mitbekommen?
Ja, also dass sie eigentlich in der Saison genauso weitermachen, wie sie letzte beendet haben, da ganz knapp im Abstieg entronnen und jetzt halt schon wieder massiv, nicht in Abstiegsgefahr, ist noch lange zu spielen, aber sich wieder gleich unten in der Tabelle einsortiert. Und du hast gesagt, jetzt zum Glück gewonnen und damit den Sandro Wagner Downfall weiter forciert, was ich natürlich total feiere. Aber ja, die haben auch noch ihre Problemchen. Und als ich mir den Kader angeguckt habe, ich gesehen, was ich gar nicht so mitbekommen hatte, dass sie ja vielleicht ihren besten Spieler noch abgegeben haben mit Cienza.
Ja, ja, richtig. Der auch gut in die Saison reinkam, meiner Meinung nach. Oder zumindest mal einer der wenigen war, die positiv aufgefallen sind. Ja. Und der ist dann tatsächlich noch verkauft worden. Und das ist, glaube ich, das Problem der Heidenheimer. Sie müssen im Endeffekt fast jedes Jahr einen Umbruch vollziehen, weil immer die besten Spieler weggekauft werden. Es ist vergleichbar mit dem, was wir beim VfB erleben. Allerdings sind sie dann in der Tiefe einfach nicht so gut aufgestellt wie wir. Und dann schlägt das halt immer wirklich voll rein, muss man definitiv sagen. Dennoch warne ich so ein Stück weit, wenn man auf die Tabelle schaut und sich nur darüber einen Eindruck verschafft über Heidenheim. Denn wenn ich so ein bisschen in den sozialen Netzwerken mich umhöre und mitlese, dann hat man schon das Gefühl, Heidenheim steht für die meisten als sicherer Absteiger fest. Ich möchte aber jetzt zum Saisonstart zu bedenken geben, die spielten halt gegen Dortmund, Wolfsburg, Leipzig und in Hamburg. Und das sind alles keine Gegner, die Heidenheim einfach mal so wegschießt. Also das sind schon ordentliche Kaliber. Und zweifellos wird Heidenheim relativ lang da unten stehen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass sie ein bisschen schlechter aktuell dastehen, als sie eigentlich sind. Also ich sehe sie jetzt nicht unbedingt direkt als Absteiger, sondern eher als Kandidat so zwischen Platz 16 und Platz 12. Da würde ich sie ungefähr einkategorisieren. Deswegen sollte man sie definitiv nicht unterschätzen. Also ich denke, du wirst mir da zustimmen. Heidenheim wird, glaube ich, nicht so durchgereicht, wie es dem einen oder anderen Bundesligisten schon erging. Also sprich mit, weiß ich nicht, 19 Punkten absteigen, das sehe ich bei Heidenheim nicht.
Nee, sehe ich auch überhaupt nicht, weil ich glaube, der große Vorteil, den Heidenheim hat, ist, dass sie genau wissen, dass sie jede Saison gegen den Abstieg spielen. Das ist bei denen, glaube ich, kein Gelabere, sondern die wissen halt genau, wir müssen wirklich jeden Punkt sammeln, um halt möglichst früh nicht mehr ganz unten drin zu sein. Und ich glaube, das vermittelt der Trainer auch sehr eindrücklich seinen Spielern. Und das drückt die Mannschaft auch aus. Die wissen auch, sie sind halt, wenn sie nach Stuttgart kommen, Underdog. Aber sie wissen auch, sie können halt was ziehen. Und die werden alles reinwerfen. Das klingt jetzt wie eine Floskel. aber um irgendwie noch einen Punkt halt mitzunehmen. Und vielleicht sogar drei, wenn sie Glück haben. Und deswegen glaube ich schon, dass da auch niemand nervös wird in Heidenheim, wenn Heidenheim 17. ist.
Ich glaube, mit Frank Schmidt hat Heidenheim einfach den perfekten Trainer für so eine Phase. Ja, einfach, weil er dafür bekannt ist, eben nicht reaktiv auf die Mannschaft einzuwirken, sondern er sucht nach Lösungen, die zum Kader passen. Ja, und das heißt halt für die aktuelle Phase tiefer Block, klare Raumaufteilung, intensive Zweikampfführung. Ich glaube, das Ziel ist zurzeit wirklich das Verteidigen mit einer hohen Disziplin, oft mit Mannorientierung. Und so ein Stück weit hat Heidenheim vielleicht auch diesen Nimbus verloren, dass man nur aus einem tiefen Block rausspielt. Klar, wir haben das jetzt erlebt bei uns in der vergangenen Saison, haben sie es genauso gemacht. Aber es gab schon auch Spiele in der vergangenen Saison, da hat man versucht, ich sag mal, etwas mehr Ballbesitz zu haben, auch was zu initiieren. Man wollte die Mannschaft weiterentwickeln. Und ich glaube, der Rückschluss aus dem Saisonstart ist vermutlich, lass uns erstmal wieder versuchen, kein Gegentor zu bekommen. Und dann mit schnellen Gegenstößen irgendwann selber einzuschießen. Das wird letzten Endes auch auf den VfB zukommen, oder?
Ja, es wird, glaube ich, ein super anstrengender Sonntag. Vor allem mit einer Mannschaft, die halt am Donnerstagabend gespielt hat. Und dann musst du halt Heidenheim bespielen. Das wird wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bespielen des Gegners werden. Und da wird man viel laufen müssen. Und die Heidenheimer wissen ja auch, dass die VfB-Spieler vielleicht ein bisschen schwere Beine haben. Und ja. Also ich glaube, es wird ein super zähes Spiel werden.
Glaube ich auch. Also für Heidenheim steht fest, Gegentore vermeiden und wenn möglich dann eben schnell über lange Bälle auch in die Spitze kommen. Du hast die Flügelangriffe über Conte und Ibrahimovic. Die könnten uns wehtun. Also ich glaube wirklich wenig Ballbesitz in unserem Drittel, aber wenn, dann wird es immer für Schnappatmung sorgen bei uns, da bin ich mir relativ sicher. Gegen Wolfsburg, um mal auf die Formation zu sprechen zu kommen, hat Frank Schmidt mal eine Dreierkette versucht. Danach ist er wieder zurückgegangen auf das 4-2-3-1. Weiß nicht, ob wir gegen uns dann auch eine Dreier- respektive Fünferkette sehen werden. Ich könnte es mir sogar vorstellen. Was mir auch aufgefallen ist, gegen schwächere Gegner kommt wieder das ins Spiel, was ich gerade eben schon ansprach, nämlich das Initiieren wollen. Da setzt Frank Schmidt dann durchaus mal auf ein 4-3-3. Ich vermute aber, dass sie gegen uns mit einem 4-2-3-1 spielen werden. Vielleicht dann auch situativ mit einem 4-4-2. Da haben sie verschiedene Möglichkeiten. Ich bin wirklich gespannt, wie sie es angehen werden, weil ich sag's nochmal, der Fokus wird auf der Defensive liegen und auf Standards. Wird auch wieder ein Thema sein, ja.
Aber zum Glück mittlerweile nicht mehr mit Jan-Niklas Bessler und Tim Kleindienst. Ich glaube, das kann uns dann ein bisschen die Sorgen nehmen, aber sie können es halt trotzdem noch.
Ja, Meinka fällt mir da ein, der auch so ein Kandidat ist, der gerne mal einen reinköpft. Das Gute ist, der VfB Stuttgart hat in dieser Saison bislang noch kein Gegentor nach einem ruhenden Ball kassiert. Aber mit Heidenheim wirst du auf jeden Fall eine Mannschaft haben in Cannstatt, die dich diesbezüglich nochmal richtig testen wird. Ja, gut, dann gucken wir noch auf die Stärken und Schwächen. Ja, und da muss ich erstmal auf den VfB zu sprechen kommen, weil ich bin wirklich gespannt, wie wir mit dieser kompakten Defensive der Heidenheimer umgehen werden, was uns dagegen einfallen wird. Du hast es schon angesprochen, du wirst gegen Basel, egal wie es ausgeht, kein leichtes Spiel haben und das wirst du auch noch in den Beinen spüren. Und dann musst du einfach einen tiefen Block bespielen und das wird, glaube ich, wirklich eine Charakterprüfung für den ein oder anderen VfB-Spieler werden.
Glaube ich auch, vor allen Dingen, wenn es halt lange 0-0 steht. Also wenn du, glaube ich, früh, wie auch immer, zu einem Torerfolg kommst, dann kann es laufen. Aber wenn es halt lange 0-0 steht zur Halbzeit und dann geht es in die zweite Hälfte rein, also ich glaube, da müssen sich wirklich die Spieler komplett am Riemen reißen und über die komplette Distanz viel investieren und dürfen halt nicht nachlassen. Also ich bin gespannt und hoffe natürlich auf ein frühes Tor für den VfB.
Ja, das könnte uns auf jeden Fall helfen, wobei wir es auch schon erlebt haben, der VfB geht früh in Führung und verkackt es hinten raus.
Auch wieder wahr, ja.
Aber ich möchte hier nicht alles schwarz malen. Restverteidigung wird definitiv ein Thema sein für Heidenheim, weil ich sagte es bereits, die Nadelstiche werden kommen. Die werden nicht viele Chancen haben, da bin ich mir auch relativ sicher. Und sie haben ja auch grundsätzlich Probleme, Tore zu erzielen. Ja, aber darauf verlassen, ich sag's nochmal, werden wir uns nicht können. Ja, also wenn eine Mannschaft weiß, wie man pure Dominanz nicht zu drei Punkten veredelt, dann ist es der VfB Stuttgart. Und ich wäre froh, wenn uns es diesmal gelänge, wirklich diese Dominanz, die wir haben werden, relativ früh dann zu einem respektablen Vorsprung zu lenken. So ein 2-0 zur Halbzeit würde auf jeden Fall erstmal die größten Sorgen nehmen. Das sage ich schon mal vorweg. Du musst, ich glaube, gerade bei diesem tiefen Block gegen Heidenheim, wirklich über viele Rochaden im Zentrum, über Bewegungen zwischen den Ketten. Und da wird nicht viel Platz sein, keine Frage. Und es wird auch immer mal wieder auf die Socken geben. Aber du musst diese Auseinandersetzung führen gegen Heidenheim. Ja, weil machst du es nicht, werden die Heidenheimer dadurch gestärkt. Du brauchst Tempowechsel, schnelle Verlagerungen, Einzelaktionen, auch diese Rhythmuswechsel, die wir erlebt haben, zum Beispiel von Buanani und El Canus vor dem 2-1 in Köln. Genau sowas brauchst du. Distanzschüsse können funktionieren. Du musst Heidenheim vor Aufgaben stellen und früher oder später werden sie Probleme haben, diese zu lösen, weil das ist eben genau das, was ich vorhin ansprach. In den zurückliegenden Spielzeiten, vor allem vor 2 Jahren, war Heidenheim in der Lage, diesen Stress zu ertragen. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Irgendwann kassieren die ein. Ja, und idealerweise, du hast es schon gesagt, passiert das relativ früh. Deshalb macht es, glaube ich, schon Sinn, wirklich mit einem hohen Tempo zu starten und anschließend eher mal nachzujustieren. Ich meine, Sebastian Hoeneß hat ja auch genügend Möglichkeiten in der Offensive. Und es wäre für mich dann auch mal völlig in Ordnung, wenn du dann einen Buanani oder einen El Canus zur Halbzeit wieder rausnimmst.
Ja, gehe ich mit, genau.
Ja, also, was nicht passieren darf, ist, glaube ich, dass wir so ein Spiel zeigen wie gegen Freiburg. Langsam, nicht mutig, fast schon faul, wenn man zuspitzen möchte. Weil gerade Mannschaften eben mit Mentalität und Teamgeist, und das ist Heidenheim, die wittern sowas und die ziehen daraus wirklich Kraft. Und ich sag's immer wieder, mit dem Anpfiff hat Heidenheim eigentlich schon das erste Erfolgserlebnis, weil es steht 0-0. Mehr wollen die nicht. Die wollen einen Punkt in Stuttgart holen, das wäre ein Erfolg. Jede verteidigte Aktion von Heidenheim wird sie stärker machen. Und deshalb glaube ich, wenn du früh investierst, dann nachlegen kannst, dann wirst du endlich mal gegen Heidenheim in der Bundesliga gewinnen. Denn das glaubt man ja fast nicht. Der VfB Stuttgart konnte bislang noch kein Heimspiel in der Bundesliga gegen Heidenheim gewinnen. Die Heimbilanz ist eine Katastrophe. 4 Spiele, wie gesagt, in der Bundesliga. 1 Sieg, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Ist Heidenheim unser Angstgegner?
Nein, auf gar keinen Fall. Aber die Bilanz ist verheerend und das muss jetzt geändert werden. Es könnte für den VfB vielleicht auch ganz gut sein, dass die letzten 3 Gegner in der Bundesliga alle ein bisschen ähnlich waren. Mit St. Pauli, Köln, jetzt Heidenheim, also alles Mannschaften, die über Intensität kommen, über eine gute Organisation. Und du kommst jetzt nicht aus dem Spiel gegen Gladbach oder so, wo du dich jetzt komplett umstellen musst, sondern du hast einfach jetzt drei ähnliche Gegner gehabt. Also die Mannschaft sollte wissen, wie sie spielen muss.
Ich hoffe es. Ich hoffe es. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend, immer wieder diese Spiele zu haben. Ja, weil da ist selten was mit flashy und oft werden deine Aktionen nicht belohnt, die aber trotzdem Kraft kosten und dafür musst du bereit sein. Also du musst erstmal drei so Gegner dann auch schlagen und sollte es dem VfB gelingen, ziehe ich meinen Hut, weil dann hätten wir definitiv aus der Rückrunde schon gelernt, ja, weil da haben wir uns ja immer schwer getan mit solchen Spielen. Ganz kurz noch was zur Bilanz insgesamt gegen Heidenheim. Die ist tatsächlich nur ausgeglichen. Mhm. Es gab 8 Spiele, 3 Siege für den VfB, 3 Siege für Heidenheim, 2 Unentschieden, immerhin das Torverhältnis. 14-12
knapp
für den VfB, ja. Ich bin jetzt gar nicht groß eigentlich auf die Spielanlage der Heidenheimer eingegangen, weil ich glaube, es weiß jeder, was uns erwartet. Ja, auch wenn sie momentan nicht so viele Punkte haben, Heidenheim ist immer noch eklig und einfach gut darin, Spiele zu zerstören. Und sie schaffen es aktuell, glaube ich, nur nicht mehr so gut, diese Qualität über lange Phasen aufrechtzuerhalten. Und genau das müssen wir am Sonntag nutzen. Also wir müssen sie bestrafen, sobald sie nachlassen. Und sie werden nachlassen, da bin ich mir relativ sicher. Gut, sind wir bei den Players to Watch, Sebastian?
Ja, klar.
Ja? Wen hast du dir denn ausgesucht?
Du hast ja schon geschrieben, das ist eine offensichtliche Wahl. Aber ich muss natürlich Diandra Mai nehmen. denn wir haben es ja schon oft erlebt, dass viele gegnerische Keeper gegen den VfB irgendwie das Spiel ihres Lebens machen. Und er wäre natürlich dann der ausgerechnete Typ. Und deswegen habe ich die neue Nummer 1 der Heidenheimer genommen, Diandra Mai. Und trotz des schlechten Starts der Heidenheimer hat der Kicker ihm jetzt in den ersten Saisonspielen die Note 2,6 gegeben. Also der ist jetzt nicht, kriegt wahrscheinlich viel aufs Tor, hält aber auch viel. Und ja, er ist in Stuttgart geboren. Und sein erster Verein ist die Spielvereinigung Bad Cannstatt. Und das ist der Fußballplatz, auf den ich gucke, wenn ich aus dem Bürofenster schaue. Also wirklich direkt gegenüber von mir.
Kannst du die zukünftigen Top-Talente scouten? Ja, offensichtlich entstehen da ja welche.
Ja, genau. Also insofern muss ich ihn jetzt nehmen, weil er quasi mein Nachbar mal war. Aber nicht lange, denn da hat er gespielt, ist dann aber 2012 zur VfB-Jugend gegangen, hat da bis 2015 gekickt und ist dann 2018 dann zu den Kickers gewechselt. Also er hat da alles mitgemacht, Bad Cannstatt, nochmal Bad Cannstatt, dann nach Degerloch. Dann ging er von den Kickers zum ersten Mal nach Heidenheim und kickte dort in der U19, also hat Heidenheimer Vergangenheit und war da 2 Jahre lang und ging dann nach Frankfurt. Und dann war er 2 Jahre in Frankfurt und dann wurde es irgendwie wild. Weil ich glaube, er hat 2 Bundesliga-Einsätze bei Frankfurt gehabt und wechselte dann zu Ajax Amsterdam.
Weil hat er nicht auch mal gegen uns gespielt oder täusche ich mich da?
Das weiß ich nicht, aber es ist gut möglich, dass er eins von seinen 2 Bundesliga-Spielen vorher gegen uns gemacht hat. Du kannst ja eine Blitzrecherche machen. Denn er wechselt halt, wie gesagt, mit 2 Bundesliga-Spielen in der Vita zu Ajax Amsterdam.
Mhm. Das habe ich mitbekommen.
Genau, geholt von Sven Mislintat.
Moment. Ja, hallo. Hat Diandra Mai schon mal einen Auftritt gegen den VfB Stuttgart gehabt?
Ja, der erste FC Dynamo Dresden und der VfB Stuttgart haben tatsächlich schon gegeneinander gespielt. Seit 2016 gab es insgesamt 6 Begegnungen mit 2 Siegen für Dynamo Dresden, 3 Siegen für Stuttgart und einem Unentschieden.
Ja, super spannend. es geht aber eher um Diandra Mai. Es ist ein Torhüter, der mal für Eintracht Frankfurt spielte. Meine Frage war, hat dieser Spieler schon mal gegen den VfB Stuttgart gespielt und stand im Tor?
Kein Problem. Das kann manchmal etwas verwirrend sein. Falls du den Namen nochmal überprüfen oder noch ein paar mehr Infos geben kannst, helfe ich dir super gern weiter. Ansonsten kann ich auch nochmal gezielt nach anderen Spielern oder Spielen suchen, um dir genauere Infos zu geben.
Nee, lass mal gut sein.
Ich glaube, es ist immer schneller, wenn wir einfach uns die 2 Bundesligaspiele von Diandra Mai für Frankfurt angucken. Dann wissen wir es. Genau, er war in Frankfurt und dann rief Sven Mislintat an mit einer holländischen Vorwahl aus Amsterdam. Und ich dachte, dass Amsterdam 5 Millionen gezahlt hätte.
Ja.
Aber ich habe dann gelesen, der Kicker schreibt, 8 Millionen fix plus 2 Millionen leistungsbezogen nochmal.
Und der muss es wissen.
Genau. Er hat einen 5-Jahres-Vertrag bekommen bei Amsterdam, der also bis 2028 noch gelaufen wäre, wenn er nicht schon 1,5 Jahre später zu Borussia Dortmund gewechselt wäre, weil er in Amsterdam erst die Nummer 1 war, weil die anderen verletzt waren, aber dann saß er dann doch nur noch auf der Bank, ist dann zu Dortmund gegangen, war da aber nicht lange, weil er sofort nach Kopenhagen verliehen wurde und kam dann jetzt vor der Saison zurück zu Dortmund und wurde dann nach Heidenheim verliehen, auch wieder für ein Jahr, ohne Kaufoption. Und das macht aus Dortmunder Sicht auch Sinn, denn langfristig soll Ramay wohl als Kobel-Nachfolger aufgebaut werden. Und da macht natürlich jetzt Heidenheim total viel Sinn. Genau, also eine wilde Reise für Diandra May von Cannstatt nach Heidenheim mit vielen Umwegen über Frankfurt, die Kickers, Amsterdam, Dortmund, Kopenhagen. Und genau, er hat fünf seiner sieben Bundesligaspiele halt in dieser Saison gemacht. Also das finde ich auch spektakulär, dass man für einen Torhüter dann bis zu 10 Millionen zahlt, der zwei Bundesligaspiele gemacht hat.
Er ist brutal gut. Also zweifellos hat er auch schon gezeigt, wie ich finde, für die Heidenheimer. Ich kann dir sagen, gegen den VfB hat er bislang noch nicht halten dürfen. Hm. Ja, er saß auf der Bank, aber gegen Freiburg stand er zum Beispiel im Tor für die Eintracht damals. Gut, dann komme ich zu meinem Player to Watch, oder? Und ja, du hast schon gesagt, Diandra May liegt irgendwie auf der Hand. Man könnte auch Patrick Meinkamp mit reinnehmen, weil den finde ich eigentlich auch ganz ordentlich in dieser Saison. Ich habe mich aber für Mikkel Kaufmann entschieden. Der kam im letzten Sommer, also 2024, von Union Berlin nach Heidenheim. So ein typischer Transfer für Heidenheim, würde ich sagen, auch für Union Berlin. Klappte aber zunächst nicht so wirklich. Deshalb ging es in der Rückrunde zurück nach Karlsruhe. Denn von da aus wechselte er 2023 nach Berlin. Alles ein bisschen verwirrend. Also es war seine zweite Runde dann beim KSC. Er kam auf Spielzeit, aber insgesamt war das alles auch nicht so berauschend. Kein guter Output. Also irgendwie schien die Karriere in Stocken geraten zu sein. Und auch zum Saisonbeginn fand ich ihn noch nicht so stark. Am vergangenen Samstag zeigte er aber all das, warum man ihn gerade nach der ersten KSC-Saison so gehypt hat. Er war nämlich für mich ganz klar Man of the Match im Spiel gegen Augsburg, konnte eine Vorlage liefern und ein Tor selber erzielen. Jetzt muss ich ein bisschen was zum Spieler an sich sagen. Er ist 24 Jahre alt, Däne, ist ein klassischer Mittelstürmer, gute körperliche Präsenz und dementsprechend auch mit einem starken Durchsetzungsvermögen gesegnet. Der ist robust in den Zweikämpfen, kann sich da gut behaupten, antizipiert auch immer wieder gut. Und gerade in der Kombi mit Sörloth Conté funktioniert das meiner Meinung nach vielversprechend, lass es mich mal so sagen. Also vielleicht noch nicht richtig gut, aber da kann sich was entwickeln. Und klar, das ist jetzt keine Waffe, ja. Also der hat auch in Sachen Chancenverwertung so ein bisschen Themen. Ist auch kein Spieler, der ständig Impulse gibt. Aber in der Form der letzten Woche ist das definitiv eine Gefahr für jede Mannschaft. Und der VfB hat durchaus Schwierigkeiten mit solchen Spielerprofilen, würde ich sagen. Und die KSC-Zeit, die erste, die sollte uns eine Warnung sein, denn 2022/23 hatte er mal einen richtigen Lauf und traf wirklich, wie er wollte. Und da müssen wir hoffen, dass er gegen uns jetzt seinen neu gestarteten Lauf, wenn man so möchte, nicht fortsetzt. Also das ist mein Player to watch. Dann schauen wir auf die Ausfallliste. Wir nehmen am Donnerstag früh auf, also sollten sich Spieler verletzen, was wir nicht hoffen, gegen Basel sind die hier nicht berücksichtigt. Was wir aber sagen können, Leo Stergiou ist wieder zurück, konnte bei der U21 die ersten Minuten sammeln, wird, das können wir an der Stelle schon prophetisch sagen, natürlich keine Rolle spielen im Euroleague-Spiel, denn er ist ja gar nicht nominiert für den Kader. Dennis Undavs sieht man mittlerweile fast schon regelmäßig mit der Mannschaft trainieren, da kann es, glaube ich, auch nicht mehr allzu lange dauern, aber der Plan sieht vor, nach der Länderspielphase mit ihm wieder dann planen zu können für den Kader. Noah Darwich, da gab es kein Update. Wir wissen nur, dass er nach dem Mannheim-Spiel für die U21 ausfiel. Wie gesagt, bislang keine weiteren Informationen. Auch bezüglich Finn Jeltsch habe ich nichts gehört.
Stimmt, ja.
Ja, also ich gehe davon aus, dass der auch noch ausfallen wird. Justin Diehl macht erste Schritte zurück. Könnte vielleicht ein Kandidat sein, aber ich vermute, dass wir ihn zuerst bei der U21 sehen und erst dann wieder im Profikader. Und auch Sila steht auf dem Platz. Der hat noch eine kleine Wegstrecke zurückzulegen. Auch da vielleicht nochmal die Info, weil wir es auch bei uns in den Kommentaren immer wieder gelesen haben. Warum gibt der Hoeneß dem Silas keine Chance? Also es ist nicht so, dass Silas vom Trainer grundsätzlich verschmäht wird. Aktuell ist er schlicht und ergreifend verletzt. Aber er wird, wenn er wieder fit ist, genau dieselbe Möglichkeit haben wie alle anderen Spieler, sich über das Training für den Kader zu empfehlen. Also ich würde nicht davon sprechen, dass er keine Chance hat. Aktuell mag die Aussage stimmen, aber es liegt daran, dass er verletzt ist und nicht am Trainer. Also das war mir auch nochmal wichtig zu hinterlegen. Dann kommen wir zum Startelf-Tipp, Sebastian. Und wir werden natürlich nicht vorhersagen können, wie viel Sebastian Hoeneß rotieren wird. Aber mich würde interessieren, wie viel Sebastian Rose rotieren würde, wenn er könnte.
Ist natürlich gemein jetzt, weil wir ja nicht wissen, wer in Basel auflaufen wird.
Ja, wir haben ja den Startelf-Tipp in der Ausgabe am Dienstag rausgehauen.
Und du meinst, das ist einfach so.
Den nehmen wir jetzt mal als Grundlage für das, was dann am Sonntag folgen mag. Also lass es uns mal wieder einfach machen.
Ja, komm.
Wer ist denn safe dabei? Der Nübel wird spielen.
Der Nübel wird spielen.
Der Stiller wird spielen.
Mhm.
und Dimirovic wahrscheinlich auch wieder.
Ja, da gehe ich von aus.
Aber auf allen anderen Positionen hast du definitiv Optionen. Wenn wir mal hinten rechts anfangen, Stergio ist wieder fit. Ich glaube, den werden wir noch nicht in der Startelf sehen, aber Stenzel, Asignon, Wagnermann sind realistische Kandidaten. Ich bresche mal voraus und sage, dass der spielen wird, der jetzt gegen Basel nicht von Beginn an auf dem Platz stand, von diesen drei genannten. Stenzel möchte ich da mal so ein bisschen ausschließen. Ja. Also entweder wird Asignon oder Wagnermann spielen und es wird davon abhängen, wer gegen Basel starten durfte.
Genau, und das Gleiche sehe ich auch auf der linken Seite. Also derjenige, also ich gehe mal davon aus, dass gegen Basel Maxi Mittelstädt spielen wird und ich kann mir gut vorstellen, dass dann am Sonntag Ramon Hendrik spielt, weil er mit seiner Physis und seiner Intensität auch ein gutes Match, glaube ich, ist für Heidenheim.
Da interveniere ich.
Oha.
Ich glaube nicht, dass Hendriks nochmal Linksverteidiger spielt. Nicht, weil das irgendwie schlecht gemacht hat, sondern weil Maxi, das können wir ja schon vorwegnehmen, bei der Nationalmannschaft gar nicht dabei ist.
Ja, Skandal
das,
übrigens.
Ja, da werden wir gleich noch drüber sprechen, keine Sorge. Deswegen glaube ich, dass Maxi von Beginn an spielen wird, weil er hat danach erstmal eine kleine Pause.
Meinst beide Spiele jetzt?
Ja. Okay. Also ich glaube, dass Maxi links starten wird. In der Innenverteidigung könnte es sein, dass man darüber nachdenkt, Chabot rauszunehmen. Allerdings würde ich das auch nicht so oft tauschen. Also ich würde wirklich mit Raquez und Chabot gehen in der Innenverteidigung. Ich würde da nicht immer so oft durchwechseln. Man kann überlegen, ob Aldakir ein paar Minuten kriegt, aber dann eben hinten raus, nicht von Beginn an. Wenn Jeff fit ist, muss der meiner Meinung nach spielen, auch wenn es Hendriks gut gemacht hat. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt, klar ist Hendriks die erste Option für die Position auf der linken Innenverteidigerposition. Dann haben wir noch Karasor oder Schema. Ist halt auch wieder die Frage, wer spielt, aber auch hier würde ich nicht so viel rotieren, muss ich ganz ehrlich sein. Ich gehe davon aus, dass heute Abend Schema spielen wird.
Ja. Ja,
und ich weiß nicht, ob ich dann schon wieder Karasor bringen würde.
Nee, und ich meine, wir haben ja gesagt, irgendwann wird Schema auch mal ein Formtief haben, aber solange er es nicht hat, der Kerl ist ja jung, der soll halt spielen. Und denke ich auch, dass der beide Spiele starten wird.
Ja, also wir fassen es gleich noch zusammen, weil jetzt wird es nochmal schwierig. Wir haben noch rechts, links und die Mitte zu besetzen und es gibt eine Menge Möglichkeiten. Badreddin Bouanani könnte rechts spielen, Thiago Tomás kann rechts spielen, El Kanous im Zentrum, Tomás im Zentrum, Führich links, Leveling links und rechts, was machen wir?
Also Chris Führich sehe ich gegen Heidenheim irgendwie gar nicht, wenn da der tiefe Block steht und dann Chris Führich immer wieder da reinläuft, das macht gar keinen Sinn. Also deswegen sehe ich schon auf den Flügeln eigentlich Jamie Leveling, auch wenn er danach dann zur Nationalmannschaft muss, darf. Und zentral oder rechts Tomás, weil ich glaube, seine Finden und seine Tricks und seine Hackentore, wenn er da welche schießt, also die können uns gegen Heidenheim schon helfen.
Mein Tomás kannst du natürlich auch auf links bringen. Das ginge.
Ja.
Es wäre eine andere Rolle, aber das könnte man sich auch überlegen. Aber Jamie hat jetzt gegen Köln die Pause bekommen. Der wird diese beiden Spiele machen, gehe ich mit. Der wird über links kommen, über rechts. Auch da würde ich immer abwarten, wie heute Abend die Aufstellung aussieht, wenn Badreddin von Beginn an spielt. Warum nicht mal zwei Spiele in Folge geben? Also ich würde gerne mit Badreddin über rechts spielen, mit Jamie über links und im Zentrum würde ich vielleicht mal El Kanous diese Pause geben. Allerdings würde ich die Pause nicht allzu weit nach ausdehnen, sondern ich würde mir dann schon wünschen, dass der relativ früh zur zweiten Halbzeit eingewechselt wird. Also ich würde, glaube ich, Tomás mal ins Zentrum ziehen oder als zweiten Stürmer, kannst du machen, wie du willst. Kannst natürlich auch Tomás, fällt mir gerade ein, in den Sturm stellen, aber ich weiß nicht, ob der... Das sehe ich auch nicht. Da muss ein Dimirovic einfach aufräumen, ja, der...
Und El Kanous und Tomás können dann wirklich Jobsharing machen.
Ja. Ja, nee, also dann machen wir das so. Dann sieht die Startelf von uns wie folgt aus. Nübel im Tor, Wagnermann oder Asignon, da können wir uns nicht richtig festlegen, auf der Rechtsverteidigerposition. Raquez und Chabot in der Innenverteidigung und links Maxi Mittelstädt. Im defensiven Mittelfeld sehen wir Schema, daneben Angelo Stiller. Auf der rechten Seite Bouanani. Offensives Mittelfeld, Thiago Tomás, respektive Sturm. Und auf der linken Seite dann Chris Führich vorne im Sturm. Ermedin Dimirovic.
Ja, Chris Führich natürlich nicht.
Haben wir ja. Habe ich Führich gesagt? Ja. Ich bin komplett verwirrt. Es ist Jamie Leveling. So. Gut, haben wir das auch hinterlegt. Was ich auch noch definitiv mit euch teilen möchte, ist natürlich der Aufruf zur Wahl zum Spieler der Saison. Wie immer über Discord am Sonntag direkt nach dem Spiel ist der Link abrufbar. Und wir würden uns freuen, wenn wir tatsächlich jetzt auf die 800 gehen.
Ja.
Ja, die 700 haben wir natürlich schon geknackt nach dem Europa-League-Spiel. Jetzt wollen wir die 800. Also kommt auf Discord, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. U21, Sebastian. Wir haben ja am Dienstag in der Sendung schon mal rübergespickelt. Du hast dir den Kicker-Ticker zur Brust genommen und hast auch ein Zitat aus dem Ticker gedroppt. Und eigentlich könnten wir das Spiel vom Dienstag genau damit schon zusammenfassen. Ja?
Prädikat ereignisarm.
Ja, jein. Ja. Ich sag mal, es gab Ereignisse, wir reden gleich noch drüber, aber das, was da stand, hörte sich irgendwie so an, dass der VfB Stuttgart zwar dominant ist, aber das Ganze nicht zu einem Tor ummünzen kann. Und genauso blieb es auch. 0:0 sollte das Spiel zwischen dem VfB und Wien Wiesbaden enden. Wir sollten vielleicht erstmal auf die Startelf blicken, weil da gab es eine Menge Prominenz, wenn man so möchte. Dreyatscha stand wieder am Tor, von den Profis nach unten geschickt worden. Amin Aldakil war ebenfalls mit dabei, sammelte Spielpraxis in der dritten Liga, genau wie Nico Nate und eben, haben wir vorhin schon gesagt, Leo Stergiou, der zur Halbzeit für Amin eingewechselt wurde. Und wenn man sich dann mal die Aufstellung anschaut, wer da noch so dabei war, dann, ja, Thema Fantasie, wird die da definitiv gereizt. Du hattest Weltmeister Max Herbert in der Innenverteidigung, Chris Olivier, hochveranlagt, Mirza Čatović, den viele eigentlich schon ganz klar als Sechser im Profikader sehen, Efe Kurkut, Lauri Penner und Mo Sanko. Also, man könnte da schon das Gefühl bekommen, da muss richtig was gehen.
Klingt auf jeden Fall nicht nach 0:0, sondern eher nach vielen Toren, die wir erzielt haben, aber der Kicker lügt ja nicht und das Resultat halt auch nicht. Es war einfach nicht zu holen.
Es war eine Menge Pech dabei, das muss man schon sagen. Also Nico Nate hatte einen Abschluss, der wurde auf der Linie geklärt. Sehr unglücklich. In der zweiten Halbzeit gab es eine nahezu identische Szene. Da wurde Oliviers Tor im Endeffekt auch auf der Linie verhindert. Also das sind für mich zwei sichere Tore, die aber durch sehr engagierte Wien-Wiesbadener Spieler wirklich auf der Linie geklärt worden. Kurz vor Ende lief Mo Sanko noch zweimal in hohem Tempo auf den Wiesbadener Keeper zu. Wir halten immer die Luft an, wenn sowas passiert. Früher, weil wir gehofft haben, dass er sich nicht erneut schwer verletzt. Heute, weil wir hoffen, dass er irgendwie das Tor trifft. Denn er schaffte es wieder nicht. Das war schon bitter, Sebastian. Ich weiß nicht, ob du die Chancen gesehen hast.
Nee, habe ich nicht gesehen. Aber das ist ja leider mittlerweile schon fast die Regel, dass Mo Sanko wirklich riesige Chancen vergibt. Und deswegen ist er für mich auch für die Profis halt überhaupt gar kein Kandidat, weil das geht dann in der Bundesliga nicht. Da kriegst du auch nicht so viele Chancen und er müsste mal die Dinger machen. Und er ist ja immer in der Position, um sie reinzumachen. Und er hat ja auch schon gezeigt, dass er es kann. Also ich hoffe, dass irgendwie, ich weiß noch nicht, ob es Pech ist oder andere Gründe hat, aber das muss besser werden.
Es ist inzwischen statistisch bewiesen, Mo Sanko vergibt in der dritten Liga die meisten Großchancen. Aber ich sag dir auch, zurzeit hat er irgendeine Blockade. Und ich sag dir, wenn der Knoten aufgeht, dann wird das eine Maschine. Also ich weiß, ich sag irgendwie immer Ähnliches über Mo Sanko, ja. Aber du musst ja auch in diesen Situationen erstmal sein. Ja. Ja? Und auch Nico Willig hat das gesagt, in der Vorbereitung hat Mo Sanko die Dinger reihenweise gemacht. Und jetzt momentan klappt's nicht. Aber wenn der Knoten aufgeht, dann zerschießt er dir die dritte Liga. Also der hat alles dafür, um genau das zu sein. Es sind jetzt wirklich Nuancen, die darüber entscheiden, ob der Tore erzielt oder nicht. Und natürlich ist es bitter und sieht auch nicht gut aus, wenn du viele Großchancen vergibst. Aber es bedeutet eben auch, dass du viele Großchancen hast. Und das ist schon mal ein guter Indikator dafür, dass er irgendwann die Tore auch machen wird. Denn dass er knipsen kann, hat er ja auch schon bewiesen, würde ich sagen. Gut, also ich habe mir das Spiel tatsächlich nochmal angeschaut und würde behaupten, das hätte auch 4-2 ausgehen können, weil über was wir jetzt gar nicht gesprochen haben, waren die Gelegenheiten, die Wien Wiesbaden hatte. Also ich erinnere mich da an zwei herausragende Paraden von Dreyatscha in der ersten Halbzeit, der dort den Rückstand ja verhindert hat. Wie gesagt, das hätte auch 4-2 ausgehen können. Am Ende musst du trotzdem sagen, die U21 hat sich nicht belohnt für kein schlechtes Spiel. Ja, also muss man vielleicht dann auch am Ende mit diesem Punkt zufrieden sein, aber es war definitiv mehr drin. Am Sonntag um 19.30 Uhr geht's nach Hoffenheim, das haben wir ja schon angekündigt. Und wenn alles klappt, werden wir in der kommenden Woche auch ein bisschen ausführlicher über die U21 sprechen können. Und darauf freue ich mich schon, weil bislang machen wir das ja mehr oder weniger immer nur so mit einem kleinen 5-Minuten-Segment. Eigentlich haben die viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Über ein Thema müssen wir noch schnell sprechen, das kam kurz vor Sendungsbeginn rein, wie gesagt, Donnerstag nehmen wir auf, nicht, dass ihr verwundert seid. Es ging um die Nominierungen für die WM-Qualifikationsspiele, die am 10. Oktober stattfinden und am 13. Oktober, zumindest für die deutsche Nationalmannschaft. Wir spielen am 10. Oktober, das ist ein Freitag, gegen Luxemburg in Sinsheim, mein Beileid, und dann am Montag, dem 13. Oktober, auswärts in Belfast gegen Nordirland. Ich hoffe, wir sind gut präpariert dafür. Mit Erschrecken stellte ich fest, dass sich Julian Nagelsmann nur für 3 Stuttgarter entschieden hat.
Ja.
Also, wie kann das sein? Wir wissen doch, wenn VfB-Spieler, und zwar viele, bei der Nationalmannschaft vorstellig werden, dann wird's gut. Und umso weniger Spieler dabei sind, umso schlechter wird's. Deswegen gehe ich von 2 Niederlagen aus.
Genau, jetzt zum Schutz von Julian Nagelsmann könnte man jetzt noch argumentieren. Es sind ja auch zwei Spieler, deren Namen ich nicht nenne, die beim VfB zu Nationalspielern geworden sind. Die zählen vielleicht so halb. Aber was mich wirklich schockiert hat, also ich saß gerade in der S-Bahn und habe das dann gesehen, dass Maxi Mittelstädt fehlt. Und also das verstehe ich halt wirklich, also überhaupt gar nicht.
Wenn es nicht irgendwelche anderen Gründe dafür gibt, ja, dann kann ich es auch nicht nachvollziehen. Also leistungstechnisch ist Maxi meiner Meinung nach Deutschlands bester Linksverteidiger. Und vielleicht gibt es irgendwas, was wir jetzt gar nicht wissen und was vielleicht irgendwann dann mal an die Öffentlichkeit kommt, das gegen eine Nominierung spricht. Aber die Leistungen können es meiner Meinung nach nicht sein. Also wie man sich so beschneiden kann, verstehe ich absolut nicht. Wir können vielleicht noch vervollständigen, dass Alex Nübel dabei ist, Angelo Stiller und Jamie Leveling. Dennis kann nicht mit, weil er eben noch angeschlagen ist. Aber das, ich verstehe es nicht. Also wie gesagt, wir werden vermutlich kommende Woche dann etwas mehr Informationen haben, warum sich Julian Nagelsmann gegen Maxi entschieden hat, werden dann nochmal drüber sprechen. Wir haben aber auch noch eine gute Nachricht erhalten, denn der VfB Stuttgart bekommt Zuwachs in Sachen A-Nationalspieler. Es war absehbar. Luka Rakes wurde von der Schweiz für die Spiele gegen Schweden und Slowenien, sorry Luka, aber da muss ich einfach für meine, ich bin ja gelernter Slowene, muss ich an der Stelle sagen, da bin ich natürlich für meine Slowenen und drücke denen die Daumen. Aber für Luka ist es natürlich mega geil, dass er jetzt eben für die Schweizer Nationalmannschaft auflaufen darf. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und für, also auch eine steile Karriere, ne? Man nimmt das jetzt einfach so zur Kenntnis, aber Finn Jeltsch und Luka Rakes kamen ja erst im Winter zum VfB und ich meine gerade für Rakes im Pokalfinale gespielt, jetzt Nationalspieler, also das ist die nächste oder der nächste Spieler, den Sebastian Hoeneß einfach in komplett neue Sphären geschossen hat.
Das muss man mal dazu sagen, ja. Also der produziert im Endeffekt jedes Jahr einen neuen Nationalspieler, mindestens einen. Ja. Also das ist wirklich herausragend und nochmal Props an den Coach und sein Team, dass er wirklich offensichtlich immer wieder das Maximum aus neuen Spielern rauskitzelt.
Ja, und Rakes ist ja auch jetzt nicht, wo man sagen würde, ein Stamm-Innenverteidiger. Also der ist einer von mehreren und er spielt und wenn er spielt, spielt er halt meistens gut und trotzdem wieder so im Vorbeigehen Nationalspieler.
Meistens gut, würde ich auch zu unseren Ausgaben sagen. Heute etwas holprig. Mir brennt hier die Birne weg, weil es unheimlich warm ist. Die LED-Leuchten, die uns ins Gesicht scheinen, sorgen dafür. Und auch der Kaffee, muss ich an der Stelle sagen. Dennoch war es mal eine neue Experience, STR so aufzunehmen.
Das war erst die zweite Folge bei dir im Wohnzimmer, ne?
Das zum einen. Zum anderen ist es, glaube ich, die erste Folge, die aus mehreren zusammengeschnittenen Teilen besteht.
Ja.
Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Für euch die Info, wir werden in der kommenden Woche entweder am Dienstag oder am Mittwoch aufnehmen. Das richtet sich ein bisschen nach deinen Fähigkeiten in Sachen Rennradausflug.
Ja, genau.
Ob du in der Lage bist, einen zu machen, sollte das der Fall sein, nehmen wir am Mittwoch auf. Solltest du nicht in der Lage sein, dann am Dienstag. Das heißt, ihr müsst Sebastian die Daumen drücken, dass es nichts wird mit diesem Ausflug. Also, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und wie gesagt, wenn euch dieses Format in der Form so gefallen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Es würde uns, glaube ich, die Berichterstattung rund um die Euroleague-Spiele etwas erleichtern, wenn wir das in Zukunft so machen könnten. Marlo nimmt noch einen Schluck aus der Pulle. Wir verabschieden uns, fahren jetzt nach Basel und melden uns am kommenden Mittwoch oder am Dienstag. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.